Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und einer weiteren Ausgabe von Head to Head. Wir reisen zurück ins Jahr 1998 zum 30. März. Es ist die Nacht nach WrestleMania 14. Die Austin Era has begun und wir werden heute WCW Nitro und WWF Raw wieder gegeneinander stellen. Und wir, das bin zum einen ich, der Olaf Bleich, aber natürlich sind bei mir auch der Markus Holzer. Wunderschönen guten Tag.
Guten Tag und ich bin schon sehr gespannt, wie ihr die beiden Folgen gefunden habt. Ich durfte ja diesmal aussuchen, was wir uns anschauen und ich bin sehr gespannt, wie ihr da zurechtgekommen seid.
Und der Michael Schäcki-Schwarz ist natürlich auch dabei, wie immer.
Hallo, ich bin schon sehr gespannt, wie ihr die beiden Folgen finden werdet. Der Markus hat die ausgesucht und ist schon sehr gespannt.
Ich habe jetzt eigentlich darauf gerechnet, dass du, Shaggy, dich wieder beklagst, dass du nie was aussuchen darfst.
Ich darf übrigens niemals etwas aussuchen. Das finde ich auch total unfair. Schon wieder Markus. Beim letzten Mal war Olaf dran, davor Markus, davor Olaf, davor beide.
Nein. Hast du nicht diese komische 2001er-Episode ausgewählt?
Ja, vorletztes Mal hat Shaggy ausgesucht.
Das halte ich für ein Gerücht.
Das war ganz furchtbar. Das war ganz anstrengend.
aber heute habe ich mir was Besonderes ausgesucht, und zwar euch beide als Gesprächspartner. Und das könnte auch furchtbar und anstrengend sein, aber so wie ich euch kenne, glaube ich, wird's wunderschön.
Oder wir können ja auch mal hier sagen, schreibt uns gerne mal, wer sich die nächste Ausgabe aussuchen darf. Also soll es der Shaggy aussuchen, der Markus oder der Olaf. Schreibt uns da gerne mal und vielleicht habt ihr ja auch Wünsche und schreibt uns die auch natürlich gerne dann in die Kommentare.
Aber nicht der Shaggy. Ja, ihr könnt gerne abstimmen, aber nicht der Shaggy. Also.
Lasst den Shaggy bitte abstimmen. Der würde sich sehr, sehr freuen.
Dann müssen wir schreibt uns auch gerne mal, was für Abende ihr da noch haben wollt irgendwie.
Und der Shaggy liebt alle Hörer. Alle. Ohne Zweifel. Nur die Dicken nicht.
Wie ist Charlie Sheen nochmal in Two and a Half Men als Charlie Waffles, oder? Wer liebt die Kinder? Charlie Waffles. Ja. Wer liebt die Hörer? Musst du Shaggy Schwarz rufen. Naja. Lass mal hier ans Eingemachte kommen, weil, bevor wir noch weitere schlechte Witze machen, weil es ist wieder Zeit, um Raw und Nitro hier gegeneinander zu stellen. Wir haben es gerade gesagt, Markus hat sich den Termin ausgesucht und es ist der 30. März 1998. Markus, wieso eigentlich? Was waren deine Erinnerungen hier quasi im Vorfeld an diesen Abend?
Ja, es war eine neue Ära für die World Wrestling Federation damals. Ein Tag nach WrestleMania 14, es gibt einen neuen World Champion. Es gibt vor allem keinen Shawn Michaels mehr, aber es gab dafür eine ganz große Überraschung im Verlauf der Sendung. Da ist nämlich jemand von WCW direkt zu WWF gewechselt damals. Das erste Mal, dass jemand quasi dann von der NWO zur D-Generation X gewechselt ist. Und das war für mich auch so ein doch in der Erinnerung zumindest so ein prägender Moment, als WWE oder WWF, je nachdem, nochmal so richtig durchgestartet ist, meiner Meinung nach. WrestleMania war für mich so ein Moment, WrestleMania 14 nämlich, als man so richtig zur Aufholjagd geblasen hat. Also bei den Einschaltquoten und so weiter war WCW noch vorne, das werden wir gleich vielleicht noch vertiefen, wenn wir uns die Quoten anschauen von diesem Abend, aber insgesamt war das für mich so ein Moment, da hat jetzt die Attitude-Ära richtig Fahrt aufgenommen und WCW, ja, da hat man langsam an Fahrtwind verloren, sag ich mal. Das war so ein Moment, als das Momentum, das Pendel ein bisschen in die andere Richtung gekippt ist.
So ist es auch. Und das sieht man ja auch, wenn man sich hier dann so die Statistik der Ratings anschaut. Also wir sind jetzt hier wirklich zum Ende dieses legendären 83-wöchigen Runs von der WCW, also die können die Führung quasi noch zwei Wochen halten und dann übernimmt eigentlich die WWF das Ruder. Das ist ganz interessant. Max, du hast es gerade schon angesprochen. Wir wollen mal hier auf die Ratings schauen. In der Vorwoche, also am 23. März 1998, da hat die WCW noch stabile 4,6 und die WWF 3,6. 4,6 zu 3,6 für die WCW. Dann jetzt an dem Abend, da merkt man dann schon, da rücken die beiden ein bisschen näher zusammen. Da ist dann 4,2 für die WCW und 3,8 für die WWF. Und eine Woche drauf, da rücken sie nochmal näher zusammen. Also hier sind es noch 0,4 auseinander. Die Woche drauf ist es dann 4,6 zu 4,4 auch wieder für die WCW. Und dann schlägt das Ruder langsam rum und mit einer kleinen Ausnahme bleibst du noch erstmal eine Zeit lang so dabei. Und Markus, führst du das hier wirklich auf die Persona Steve Austin zurück oder auf die Ex oder worin siehst du da die Unterschiede?
Ich führe das auf alles Mögliche zurück. Also werde das gleich erläutern, natürlich, keine Sorge. Also es war schon so, mit dem Mike Tyson hatte man zumindest auch mal die Aufmerksamkeit auf sich gezogen bei WWE. Also es war eine große Verpflichtung damals. und hat ja auch Mainstream-mäßig sogar funktioniert. Und es gab da diesen ganz heißen Run von Austin, die Fehde mit McMahon, die jetzt dann so richtig losgestartet ist. Es gab dann die D-Generation X, die auch wieder neu, sagen wir, neu entstanden ist nach dem Ende von Shawn Michaels. The Rock ist so richtig explodiert, das werden wir in der Folge auch noch heute haben. Also der hat diese Führungsrolle übernommen und ist da auch durch die Decke gegangen, während wir bei World Championship Wrestling halt more of the same haben. Also wenn ich mir heute die Nitro-Folge anschaue, ohne zu viel zu verraten, wir hatten einen Main-Event, der vielleicht 1985 heiß gewesen wäre, aber wir sind halt hier 1998 und man hat ja immer wieder die gleichen Gesichter gehabt. Die NWO war meiner Meinung nach nach fast zwei Jahren schon sehr ausgelutscht und da hast halt immer wieder die gleichen Leute, Sting, Luger, ja, DDP war vielleicht so der einzige frische Charakter zu dem Zeitpunkt, Goldberg war noch nicht so weit, also man hat sich da irgendwie im eigenen Saft hat man geschmort, also vielleicht ähnlich wie bei WWE heute seit vielen, vielen Jahren, dass irgendwie jüngere und frische Talente nicht richtig zum Zug kommen und das war halt bei WWE zu dem Zeitpunkt ganz anders und deswegen ist das meiner Meinung nach so eine Summe der Fehler, die WCW gemacht hat und auch der Dinge, die WWE gut und vor allen Dingen halt auch anders gemacht hat, was dazu geführt hat, dass die dem das Pendel anders also Pendel schwingt eigentlich immer, wie soll man sagen, in eine andere Richtung ausgeschlagen hat. Ja, so kann man es, glaube ich, sagen.
Also die Sprichworte hier, das ist auch was, was diesen Podcast extrem prägt in letzter Zeit. Shaggy, hast du irgendwelche konkreten Erinnerungen hier an die Shows?
Ja, super viele. Also da ist ja in beiden Shows sind Sachen passiert, an die man sich noch sehr, sehr gut erinnern konnte. Jetzt nicht unbedingt dem Main Event bei Nitro. Also klar, den gab es sicherlich ein paar Mal. Aber ich meine jetzt auch gerade so die Sache mit Chris Jericho, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Und so einige Sachen, die da passiert sind, die man sich erinnern konnte. Und das Gleiche natürlich und wahrscheinlich noch im höheren Maße bei Raw. Und ich fand Raw tatsächlich, um jetzt schon mal das Fazit zu ziehen zu Beginn unseres heutigen Podcasts, für mich war es überhaupt deutlich interessanter und es hat mir sogar Spaß gemacht, während ich bei Nitro schon ab und zu auf die Uhr geschaut habe und gedacht habe, boah, wie lange dauert das denn immer noch? Und da fand ich irgendwie, boah, klar, da waren auch ein paar Lowlights dabei, aber deutlich frischer, deutlich interessanter zu schauen, wie ich fand.
Ja, bin ich komplett bei dir, so ging es mir auch. Und bei mir war das Witzige, ich hatte diese Raw-Ausgabe vor 3-4 Monaten oder so, hatte ich die schon mal angefangen. Also ich habe da irgendwann mal gedacht, Mensch, du musst doch mal diesen legendären Abend, den musst du noch mal nachholen. Aber ich bin anscheinend, weil der Marker beim WWE Network, der ist in der Mitte stehen geblieben, ich meine mich daran zu erinnern, dass ich irgendwo zwischendrin tatsächlich eingenickt bin, weil ich das so zum
Entspannen
geschaut habe. Was?
Bei Steve Blackman wahrscheinlich.
Nee, ich glaube, es war tatsächlich, also der Marker hat bei dem Match von dem Midnight Express gegen die Headbangers ist der stehen geblieben. Also irgendwo da. Ich kann mich an das Segment von DX konnte ich mich noch erinnern. Und irgendwo zwischen dem Slam of the Week, Val Venus, Taka Michinoku und Mark Merrow, da bin ich anscheinend irgendwo eingenickt und habe gesagt, komm, Olaf, geh mal lieber jetzt ins Bett. Aber bevor wir jetzt hier alle ins Bett gehen, lass uns doch vielleicht mal hier den Rundown machen. Und ich würde vorschlagen, wir starten erstmal wieder bei der WCW, weil die hatten ja traditionell eine Stunde mehr und haben traditionell ein bisschen früher losgelegt. Und da schalten wir dann hier zuerst ein. Wir haben es gerade gesagt, wir sind auf dem Weg zu Spring Stampede. Und ja, es ist der 30. März 1998 und es kriselt in der NWO mal wieder. Und es ist mal wieder so, dass gerade hier die Führungskräfte Kevin Nash und Hollywood Hulk Hogan sich gegenüberstehen. Und damit macht WCW Nitro hier auch auf mit einem Rückblick mal wieder auf Thunder, wo es eben Streitigkeiten zwischen Hogan und Nash gegeben hat, wo Nash dann sowas sagt wie, Hogan, du bist vielleicht der Anführer der NWO, aber die Herz und Seele der New World Order, das ist das Wolfpack. Und die Ausgabe von WCW Nitro fand im United Center in Chicago, Illinois statt. Ja, Markus, du hast gerade gesagt, so ein bisschen, man schmort hier im eigenen Saft. Das fühlt sich auch jetzt hier schon drauf danach an. Und wir hatten auch in der letzten Ausgabe von Head to Head ja eine Ausgabe, die war einen Monat weiter. Und ich hatte das Gefühl gehabt, wir haben uns, also da sind 4 Wochen zwischen. Und es hat sich überhaupt nichts entwickelt.
Ja, dabei hat uns der Tony Schiavone am Anfang noch versichert, keine Sorge, alle großen Stars im Business, die sind heute hier. Und ich habe mir gedacht, oh super, kommt auch noch der Austin oder so. Aber ja, also da hat man schon gemerkt, dass man hier auf jeden Fall die Leute bei der Stange halten wollte. Wobei, was mir auch aufgefallen ist, das nehme ich jetzt ein bisschen vorweg, aber vielleicht auch gleich zu Beginn ganz interessant, man hat meiner Meinung nach halt auch sehr viel Zeit einfach gefüllt mit irgendwelchen Matches. Also ich habe mal nachgezählt.
Absolut, ja.
Es gab bei WCW Nitro 14 Matches und bei Raw gab es 7 Matches und diese 7 Matches waren nochmal deutlich kürzer. Also 14 Matches in einer TV-Sendung, auch wenn die 3 Stunden ist, das ist auch der absolute Overkill. Und das war gerade so in Stunde 2 und 3 hat das halt so ein bisschen für ja Müdigkeit auch bei mir gesorgt. Und es ging ja dann auch hier gleich mit einem echten Knaller los. Also ging direkt ins Match reingegangen. Ich nehme das einfach mal vorweg. Die Beverly Brothers, die haben die Sendung gestartet. Wer erinnert sich noch?
Ja, das war das Beste. Also viele wissen es ja, ne? Also Shaggy, mich und die Beverly Brothers.
Ich muss es sagen, lieber Markus, sorry. Tatsächlich ist das ja der beliebteste Running Gag mit Abstand aktuell in der Geschichte von Headlock, den der hier präsentiert wird. Kurz
nach Savio Vega.
Weit noch vor Savio Vega. Okay. Weil tatsächlich ist es so, dass unser lieber Olaf hier, der hat ein Problem damit, denn der verwechselt Mike Enos und Wayne Bloom immer. Immer. Der hat die schon.
Weil sie die Beverly Brothers sind. So kann ich sie auseinanderhalten.
So kannst du auseinanderhalten. Dann, wie hießen die? Sag mal, die Namen nochmal.
Bo und Blake.
Und wie heißen sie hier?
Mike Enos und Wayne Bloom.
Bist du jetzt schon wieder zweimal verwechselt? Also, Olaf verwechselt die Beverly Brothers oder auch selbst die Bloom und Enos Brothers auch ständig. Also, das ist tatsächlich so ein, das ist quasi das Witzigste, was hier bei Headlock je passiert ist. Und jetzt auch schon wieder. Ich habe mich sehr gefreut, die beiden zu sehen. Und ich musste tatsächlich lachen. Und ich glaube, Olaf musste auch herzhaft lachen, als er die beiden gesehen hat. Auch wenn er sie nicht unterscheiden konnte.
Genau. Ich bin ja, wo andere Leute sind farbenblind, ich bin halt Beverly Brothers blind. Ich musste auch herzlich lachen, einfach dadurch, weil wir jetzt zuletzt so viel Späße darüber gemacht haben. Wann begann das eigentlich? War das bei dem WrestleMania Watch-Along oder wo habe ich die verwechselt?
Ich glaube schon. Irgendwo da warst du felsenfest behauptet, Blake sei Bo und Bo sei Blake. Und ich war schon damals.
Bo nochmal.
Der andere.
Komm, Shaggy, jetzt sag's. Also ich weiß es ja nicht. Du musst jetzt sagen, wer ist welcher. Ja,
Bo ist Wayne Bloom und Blake ist Mike Enos.
Marco, stimmt das?
Das ist richtig.
Verdammt. Ja, auf jeden Fall.
Aber die haben ja auch fantastische Gegner, das darf man auch nicht vergessen. Auch.
Wollte ich gerade sagen, also hier ist wirklich die Creme de la Creme der WCW Tag Team Division, wurde hier gleich im Opener aufgefahren. Sie traten an gegen High Voltage. Also, ja. Das ist ein heißer Opener, Markus.
Ich meine, da hat man gleich auch gemerkt, okay, Tony Schiavone mit seiner Aussage, alle Stars sind hier. Ich meine, da wurde direkt gleich hier bestätigt. Also alle Zuschauer, die reingeschaltet haben, ja, also das ist ein Kommentator, auf den können wir vertrauen. Und es war tatsächlich so, also dieses Match hat gestartet und ich habe halt nur gewartet, bis irgendjemand eingreift. Ich wusste nicht wer, aber ich habe gewusst, da muss irgendwer eingreifen.
Ja, wenn der Mauler im Ring steht, muss ja eigentlich Scott Hall kommen, aber der kam leider nicht, sondern was ich so faszinierend an diesem Match fand, man hat ja schon hier, die beiden Teams haben ja schon ein bisschen Zeit bekommen, knapp 4 Minuten, und die haben ja da auch teilweise Vollgas gegeben, also mit den Suplessen und keine Ahnung was. Und selbst als dann, Markus hat es gerade angesprochen, der Giant kam dann in den Ring, und selbst als der Giant in den Ring kam und das Publikum endlich mal sich bewegt hat, weil natürlich vorher so die beiden Teams, das hier halt keiner irgendwo, da haben die beiden Teams noch weitergemacht, und Shaggy, dann ging das ja Match ja hier auch relativ schnell gegen Ende entgegen und der Giant hat aufgeräumt.
Der Giant hat aufgeräumt und ich wollte eigentlich noch zu High Voltage noch ganz kurz was sagen, weil Kenny Chaos war ja später nochmal Tag Team Champion, nicht zu vergessen, mit Rick Steiner. Und ich weiß immer noch nicht, wie sein Partner hieß, Rage, aber wie hieß der denn? Ist der Robert, Robbie?
Der hat keinen Vornamen.
Ja. Doch, der hatte eine Zeit einen Vornamen. Die hatten eine Zeit tatsächlich, ich glaube Robbie Rage und Kenny Chaos. Also auf jeden Fall kleine.
Klingt wie ein Marvel-Comic aus den 70ern.
Ja, das ist vollkommen richtig. Aber man muss sagen, das Publikum hat trotzdem auf den Giant, der dann da irgendwie aufgeräumt hat, doch schon reagiert.
Ja, wir sollten vielleicht noch ein Wort überhaupt zum Publikum, also wir waren in Chicago, das ist ja auch so ein Wrestling-Hotbed. Ich finde, die waren den ganzen Abend, also bis zum Main-Event, sagen wir mal, waren die meiner Meinung nach richtig gut dabei und haben halt sehr, sehr oft für die Bösewichter auch gejubelt, gerade für die NWO. Aber ich fand, die Stimmung war eigentlich über die 3 Stunden hinweg, also bis zu dem Main Event war die wirklich gut.
Ja, absolut. Chicago-Publikum.
Ja, ich muss aber sagen, ich fand die Crowd bei Raw tatsächlich noch ein bisschen stärker, also speziell in den großen Momenten da. Das war ja auch in einer anderen Wrestling-Hochburg, das war in Albany, New York, in der Pepsi Arena und da ging es auch ordentlich ab.
Albany ist ja auch, das muss man erwähnen, wenn man Albany erwähnt, natürlich der größte Hit von Roger Whittaker.
Okay.
War der auch dabei?
Damals der war nicht dabei, neben ein bisschen Aroma. Auch ein ganz toller Song von Roger Whittaker. Ich bin großer Fan und ich werde wohl bald einen Song von ihm performen auf der Bühne. Mehr will ich noch nicht verraten.
Machst du ein bisschen Aroma bitte von ihm?
Ja, das auf jeden
Allein,
Fall.
Allein, weil der Titel so witzig ist.
Mache ich wirklich. Ein okay. bisschen Aroma, ein okay, bisschen weiter. Paloma, ein bisschen Shishi.
Ich glaube, das kenne ich sogar. Verdammt, jetzt, wo du diese drei Zeilen sagst. Lass mal hier zu erfreulicheren Dingen kommen. Wir haben natürlich dann den Giant, der verteilt erstmal hier jede Menge Chokeslam am laufenden Band. Das heißt, dieses Match endet in einem No-Contest. Und der Giant ist ja auch ganz schön wütend, um es mal so auszudrücken, weil da steht ja bald ein Match bevor bei Spring Stampede. Da soll es ja ein Baseball-Bat-on-a-Pole-Match geben zwischen Roddy Piper und dem Giant und Hollywood Hogan und Kevin Nash auf der anderen Seite. Und das ist ja hier die prägende Geschichte während dieser gesamten Nitro-Ausgabe, dass es ja eben Unstimmigkeiten zwischen Hogan und Nash gibt und Piper und der Giant hier eben ja als Einheit auftreten. Und dann gibt's ja auch diese Promo hier von Roddy Piper, der sich erstmal hier beliebt macht mit dem Chicago Cubs Cap, was er irgendwie auf dem Kopf trägt, das dann erstmal durch die Gegend wirft. Piper ist zu dem Zeitpunkt hier Commissioner, das darf man auch nicht vergessen, und sagt dann auch, um sich noch ein bisschen beliebter zu machen, God bless Harry Carey. Baseball-Anspielung habe ich nicht verstanden, habe ich nicht geschaut damals. Ich weiß nicht, Markus, hast du sowas geschaut damals? Weißt du, wer Harry Carey ist?
Nein, ich weiß nur, was Harakiri ist, aber mit so. Baseball habe ich nicht so viel am Hut. Also wenn er jetzt ein Chicago Bears Cap aufgehabt hätte, hätte ich was dazu erzählen können. Gab es ja auch einen Spieler namens Steve Mongo McMichael damals. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt, aber mit Baseball habe ich nicht so viel am Hut.
Na gut. Auf jeden Fall, wir haben das Match, habe ich gerade eben angesprochen. Es gibt da noch Anspielungen von ihm Richtung Hogan und Savage mit Ex-Lovers und solche Geschichten, auch ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall legt er dann hier eben fest, dass Hogan und ein Partner, der nicht Kevin Nash sein darf, hier gegen Sting und Lex Luger ein Match bestreiten werden. Ja, ne? Weiter geht's. Und dann gibt's eine ganz merkwürdige Ankündigung noch, nämlich dass Piper dann schießt sich dann auf Hogan ein, weil die beiden werden heute Abend gegeneinander antreten. Das habe ich erstmal falsch verstanden, muss ich dazu sagen.
Ich habe überhaupt nicht verstanden.
Ja,
eben generell, also
sehr wirr, oder?
Das ist so eine typische Piper Promo in den späten Jahren, also bei allem Respekt, aber da war ja oft dann so der Fall, dass man nicht genau wusste, was er eigentlich sagen will. Und so ist es mir da überhaupt gegangen. Ich wusste, also zuerst irgendwie, er hat über Hogan und Nash gesprochen und Hogan und Savage, und dann hat er sich über Brutus Beefcake, den ehemaligen Brutus Beefcake, lustig gemacht, hat gesagt, du hattest schon 100 Gimmicks, aber wir wissen alle, dein wahrer Name ist E. Harrison Leslie, was übrigens auch nicht stimmt, der damals als Disciple unterwegs war. Und ich weiß, das hat für mich alles keinen Sinn gemacht. Warum beschimpft er denn da auch den Disciple? Und was mir aufgefallen ist, hat er gesagt, Hogan, mein Freund, und da wollte er den Kaugummi ausspucken, ja. hat nicht geschafft, diesen Kaugummi auszuspucken. Das war für mich das prägende Highlight in dieser etwas wirren Promo.
Der hat auch sehr stark darauf reagiert, übrigens.
Aber ja, ich ansonsten sehr, sehr wirres Zeug. Und ich musste dann erstmal auch nachschauen, was jetzt wirklich passieren sollte bei dieser Folge, weil ich habe es nicht kapiert.
Also ich habe mir tatsächlich in meinen Notizen aufgeschrieben, heute gibt es Ed Leslie gegen Roddy Piper. Aber ich habe es anscheinend falsch verstanden.
Ich dachte das auch zuerst, aber ich war nicht sicher. Harrison Leslie.
Ja, ich hab's nicht verstanden. Shaggy, hast du's verstanden? Wie fandst du hier die Promo?
Also ich habe tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch gedacht, geil, hier der Butcher oder der Beefcake gegen Piper im Main Event der Show. Das kann doch nicht sein. Das habe ich auch im ersten Augenblick gedacht. Übrigens, Ed Leslie, oder wie auch immer er immer heißt im aktuellen Zeitpunkt, das würde ich jetzt schon mal sagen, weil ich es heute ein paar Mal sagen muss, hat den geilsten Stunner im Business zu dem Zeitpunkt gehabt, oder?
Die Apocalypse.
Das werde ich heute noch ein paar Mal sagen.
Austin hat nur einen Stunner, der hat die Apocalypse.
Hallo? Wie kann man denn Ed Leslie den Stunner als Finisher geben, während ein Steve Austin mit dem Stunner aktuell bei der WWE
extra, sowas von extra deswegen.
Ja, aber das ist, kann man doch nicht machen. Das ist doch dumm.
Es gab ja auch den Gilbert bei WWF. Ich meine, das ist auch nichts anderes.
Klar. ein bisschen schon.
Ja, also das war auf jeden Fall eine ganz schwierige Einstiegspromo, die auch beim Publikum nicht so richtig funktioniert hat. Du hast auch gemerkt, dass die Zuschauer nicht 100% folgen können. Man hat aber auch das Gefühl gehabt, dass man, ja, gerade wenn du so Anführungsstrichen großen Matches hier dann im Main Event hast, also Piper gegen Hogan und Sting, Lex Luger, Hogan und Partner und so, ich hab's auch gerade falsch gesagt, oder?
Nash und Partner.
Nash und Partner, der nicht Hogan sein darf. Genau, ich hab's falsch rum gesagt. Siehst du, so verwirrt hat mich die Piper-Promo. Da hat man schon den Eindruck, dass man hier diesen Tag schon ernst nimmt, oder Markus? Also man hat jetzt nicht so dieses obligatorische 0815-Match im Main Event.
Ja, ich zitiere nochmal gerne Tony Schiavone. Man hat alle großen Stars in diesem Business hier herangekarrt, um hier die Sendung voll zu packen. Aber ja, Hogan gegen Roddy Piper, ich meine, das ist an sich, ich habe es vorher ein bisschen scherzhaft gesagt, ich meine, das war wirklich Mitte der 80er, war das ja die Fehde. Das war die Fehde, die WrestleMania groß gemacht hat. Das war die Fehde, die damals auch bei MTV für Rekordeinschaltquoten gesorgt hat. Das Problem ist halt, man war halt etwas spät dran in diesem Fall. Aber ich glaube, man hat sich da schon gedacht, da haben wir jetzt ein richtig großes Ding im Free TV.
Ja, das denke ich eben auch. Das war ja auch ein Match, was noch sehr viele Main Events geheadlined oder Events geheadlined hat.
Wurde nicht besser.
Nee, das macht's auch nicht besser. Aber man hat da schon dran geglaubt, dass das irgendwie Quoten ziehen würde. Und das war hier schon ein eindeutiges Zeichen. Machen wir weiter. Es gab nochmal einen Rückblick auf Thunder, wo es eben auch diese Promo gegeben hat, wo auch ein Six angesprochen worden ist, wo Nash gesagt hat, hier, erklär mir mal, wenn du hier der Anführer in der NWO bist, Hogan, warum hat denn mein Kumpel Six keinen Job mehr? Und ja, Scott Hall ist offensichtlich zu gefährlich, um hier zu sein. Und Hogan hat auch gesagt, ah, Six, habe ich keine Ahnung. Aber der kann halt eben, he can't cut the mustard. Das ist ja so hier das Ding, das wurde ja hinterher bei Raw nochmal aufgegriffen, deswegen ist das relativ wichtig. Und was Scott Hall sagt, Hulk Hogan dann, ja, ne, keine Ahnung, warum der nicht hier ist, aber du bist ja sein bester Kumpel, vielleicht solltest du das besser wissen. Und dann gibt's eben diese Vertrauensfrage und im Anschluss wird dann eben klar gemacht, dass zumindest bei für diesen Moment bei Spring Stampede dann eben das Team Nash und Hogan hier besteht. Ich frage jetzt direkt mal, Markus, Spannung, ja oder nein?
Naja, das Problem ist, ich weiß halt, wie es weitergeht. Und ich fand, also im Rückblick diese NWO gegen NWO-Geschichte, wir wissen auch, wie die dann aufgelöst wurde, das hatten wir hier auch schon in der Sendereihe. Es hätte schon spannend werden können, aber zu dem Zeitpunkt hätte mich das wahrscheinlich auch wirklich interessiert, Hogan gegen Nash und vor allem irgendwie dieses Duell um die Anführung der NWO. Aber wir wissen ja, es kamen dann die zwei NWOs und völliger Overkill und das ist ja ganz furchtbar. Aber prinzipiell hätte ich das damals, glaube ich, ich fand es auch damals nicht so uninteressant.
Ich weiß, dass ich damals diese Stipulation mit dem Baseball Bat on a Pole, den fand ich damals schon albern, aber nein.
Wenn du damals gewusst hättest, was noch alles hier aufgehängt wird an Stangen, 99 und 2000.
Das ist absolut richtig. Kommen wir zum nächsten Match. Shaggy, wir haben hier Saturn gegen Finlay.
Ja, Saturn natürlich Teil des Ravens Flock damals und ich freue mich immer, wenn ich Raven aus der Zeit gesehen habe. Also der hat sich ja mittlerweile optisch doch sehr verändert. Also gut, das ist auch einige Jahre her, muss man noch sagen. Aber damals fand ich ihn ganz cool. Hier saß er noch mit dem US-Title am Ring. Der gehörte ihm ja nicht. Das war ja die aktuelle Fehde gegen DDP. Das war ganz cool. Aber die illustre Gesellschaft eines Ravens, die ich damals ganz cool fand, mal abgesehen von Van Hammer, aber aus heutiger Sicht so ein Sick Boy oder so, der oder ein Ruiz vor allem, also den kennen wir ja auch als Yeti, ist schon seltsam, die irgendwie so zu sehen. Und ein Finlay, irgendwie habe ich gewartet, dass Hornswoggle noch mal rauskommt. Ich weiß gar nicht, warum. Die waren ja hier derzeit nie zusammen. Aber Finlay, den mochte ich ja eigentlich immer sehr, muss ich sagen. Und das hätte ja eigentlich unter normalen Bedingungen ein richtig hartes, gutes Match werden können.
Ja, aber es war natürlich dann wieder nur so ein 3-3,5 Minuten Ding hier, Markus. Aber war schon hart geführt. Die Action war in Ordnung. Am Ende gewinnt hier Saturn. Aber wie Shaggy schon sagt, da wäre auch mehr drin gewesen. Also da wäre auch ein richtig gutes Wrestling-Match drin gewesen.
Was mir aufgefallen ist, beim Einzug, Finlay war falsch geschrieben. Mit E statt mit A, ist ein bisschen peinlich. Aber ich weiß, mir das damals auch schon gut gefallen, weil ich habe den Finlay noch am Heumarkt gesehen. Er hatte noch diesen Fukuhila. Und ich fand es damals ganz toll, den dann im Fernsehen zu sehen. Und gefällt mir bis heute richtig gut. Ich weiß gar nicht, wer dieser Hornswoggle ist. Ich kenne hier nur den Hard-Hitting Irish Bar Brawler, den Belfast Brawler. Aber ja, ich fand in diesem Match überraschend dominant der Finlay. Also der Saturn hatte eigentlich nichts gezeigt bis am Ende seinen Finisher, die Rings of Saturn, und hat dann halt überraschend dann doch gewonnen. Aber mir hat das eigentlich auch in der Länge doch recht gut gefallen, weil es irgendwie dieser alte europäische Stil war. Also auch diese Ellenbogen von Finlay zum Beispiel auf die Brust von Saturn und so weiter. Ich finde, das war schon völlig in Ordnung.
Ja, das ist ohnehin was mir hier in mehreren Matches übrigens aufgefallen ist, dass man eine sehr große Dominanzphase von dem Ringkampfpartner gehabt hat, der später dann eigentlich den Pinfall oder Niederlage einstecken muss. Das hatten wir ein paar Mal irgendwie in der Zeit. Und das fand ich dann eben auch ein bisschen komisch und auffällig auf jeden Fall. Hier war es so, das muss man auch mal sagen, das fand ich auch recht schön gelöst. Es gab ja dann den T-Bone, es gab den die Rings of Saturn, den Submission-Move von Saturn. Und auch, dass ein Finlay nicht direkt aufgegeben hat, sondern wirklich erst in dem Moment, wo dann ein Saturn richtig sich zurückgelehnt hat und sich reingelegt hat quasi in der Aktion, dann hat er hier ausgetappt. Das kann man schon so machen. Also das ist ein solides Match. Ich sag's ganz ehrlich, ich hätte lieber das Match hier noch 3-4 Minuten länger gesehen und dafür vielleicht Prinz Ayokir gegen Glacier gar nicht oder so, aber lassen wir mal so dahingestellt.
Nee, gut, aber ein Finlay, der hier austappt, ich weiß, muss auch nicht unbedingt sein. Aber klar, man wollte hier die andere Geschichte weiterbringen. Kann man so machen.
Ich wollte sagen, wenn du alle Stars präsentieren willst, dann muss halt auch Ayokir und Glacier ran. Kriegen ja auch gutes Geld.
Wenn du alle Stars versprichst, dann musst du auch alle Stars bringen, ganz einfach. Ja, auf jeden Fall, das hier ist auf jeden Fall auch natürlich wichtig gewesen, dass man Saturn nochmal wirklich auch stark dargestellt hat, weil er sollte ja später dann ja auch nochmal eine kleine Rolle spielen dann eben. Und machen wir weiter hier, da geht's dann eben mit Mean Gene, der noch ein bisschen die Hotline bewirbt irgendwo und da auch die smarten Zuschauer anspricht. Ich mochte am liebsten hier in diesem kleinen Segment, die Sache mit dem, fragt ihr erlaubt um die Erlaubnis eurer Eltern, aber ruft unbedingt
ja,
an.
Ja.
Super.
Ja, alles über die NWO hat er uns versprochen.
Ja, mindestens.
Das bestimmende Thema bei WCW, das einzige.
Das ist natürlich reine Geldmache, muss man jetzt auch aus heutiger Sicht sagen. Und da, also es ist ja wirklich auch dumm, letzten Endes da anzurufen, weil ich habe es nämlich probiert, da geht gar keiner mehr ran.
Wer weiß, in welchem Altenheim du da angerufen hast oder so in den USA.
Das ist eine gute Frage. Jedenfalls konnten wir keiner was über die NWO erzählen.
Aber wie blöd hätte es jetzt reingeschaut, wenn irgendwie Eric Bischoff rangegangen wäre.
Es ist Privatnummer, die hat er irgendwie heute noch. Das wäre geil gewesen. Wäre ich wahrscheinlich überrascht.
Wahrscheinlich. Wir haben danach noch einen kleinen Road Report gehabt hier mit Scott Hudson.
Starburst.
Starburst. Mhm. Und Event in Tampa, Florida. Und weiter ging es dann eben mit dem nächsten großen Segment. Und da sehen wir dann hier eben die Hollywood NWO. Also Hollywood Hogan haben wir hier gesehen, Scott Norton, Kurt Hennig, Scott Steiner, Vince, Conan, Rick Rude, Brian Adams, Buff Bagwell und natürlich auch Eric Bischoff. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen.
Oh ja, Entschuldige, E. Harrison Leslie war natürlich auch dabei.
Oh ja, natürlich. So, nennen wir ihn ab jetzt nur noch. Und das war natürlich dann hier so ein bisschen die oder die Konter-Promo hier, Markus, die wir hier dann gehalten haben. Was ist da passiert?
Also, erstmal möchte ich nur sagen, interessant, dass man hier schon in der ersten Stunde aus Sicht von WCW dann doch alle Stars aber aufgefahren hat, oder fast alle. Also es gab eben den Giant, den Roddy Piper und hier die gesamte NWO, mehr oder weniger, die schon in der ersten Stunde, oft war es ja so, auch bei uns hier, dass man in der ersten Stunde eher die B- und C-Riege des Kaders präsentiert hat und dann erst, als man Head-to-Head mit Raw ging, dann die großen Stars ausgepackt hat. Also NWO, Hogan und so weiter, die kamen erst in der zweiten Stunde. Man wollte sich hier offensichtlich dann doch schon mal ein Polster verschaffen, dass ganz viele Leute jetzt schon einschalten und dann gar nicht auf die Idee kommen, auch noch umzuschalten, was jetzt bei WWE passiert gerade. Und in dem Fall Eric Bischoff mit ungewöhnlich langen Haaren ist mir aufgefallen. Und ja, es ging natürlich in dem Fall um Roddy Piper. Da ging es darum, der hatte vielleicht einen ganz lächerlichen Rock und das wurde da wurde sich drüber lustig gemacht und da gab es laute Jubelschreie in Chicago. Hogan hat natürlich auch noch ein paar Worte zum Disciple verloren, hat unter anderem gesagt, der Disciple ist der Anführer aller Menschen, die mich verehren und er verehrt den Grund, auf dem ich gehe, und er hat dann natürlich auch noch über diese Familienprobleme gesprochen und hat ganz klar gesagt, Nash, ich vertraue dir nicht. Und ja, da zu diesem Zeitpunkt ist langsam, wir kennen das ja von Hogan, bei diesen langen Promos, da hat ihm langsam die Stimme wieder versagt. Zum Glück ist gerade in dem Zeitpunkt dann der Nash aufgetaucht.
Genau. Er hat auch vorher noch gesagt, ich vertraue dir nicht, such du dir erstmal einen Partner. Und dann kam eben Kevin Nash in die Halle mit einem suffisanten Grinsen auf den Lippen und hat dann eben hier, ja, die Aussagen von Hogan natürlich so ein bisschen gekontert, indem er unter anderem auch sowas gesagt hat wie, ja, überleg mal, hinter dir ist garantiert einer oder vielleicht auch mehrere, die auch bereit wären, dir ein Messer in den Rücken zu rammen, und mach dir keine Sorgen um mich, weil ich ramm dir kein Messer in den Rücken sinngemäß, sondern ich hau dir direkt von vorne ein paar aufs Maul. Und er hat dann auch gleichzeitig gesagt, dass er einen Partner hat. Und naja, wenn man jetzt mal einzeln zusammenzählt, wer fehlt da quasi in diesem Konglomerat, was da im Ring steht? Der Macho Man, naja, hat er hier noch nicht gesagt, aber er hat mich auch zu Hogan gemeint. Und du musst jetzt den ganzen, oder du hast den ganzen Abend Zeit, um zu erraten, wer dies sein könnte. Also wenn Hogan mal hinter sich geguckt hätte, hätte er das sofort gemerkt, aber naja.
Aber ich finde, trotzdem hat man das ganz gut gemacht, trotzdem. Ja, also ich finde gerade, wie die NWO dann am Ende reagiert hat, sie haben ja sich ja umgeschaut, jeder hat jeden angeschaut, so, bist du's, das finde ich das, also abgesehen von den wirklich lahmen Segmenten, war das ein cooles Ende, fand ich, das fand ich schön. Mhm.
Doch, finde ich auch. Ich finde auch diesen Mystery-Partner, ich meine, für dich ist jetzt logisch und natürlich ist es aus heutiger Sicht logisch, aber man darf nicht vergessen, es gab ja damals schon auch viele Überraschungen. Ich meine, es hätte ja vielleicht auch ein Shawn Michaels sein können, theoretisch, aus Fansicht oder wie auch immer. Also ich finde schon, dass man dieses Mysterium mit dem Partner und dieses Mysterium, dass man erst im Verlauf der Sendung auflöst, ich fand das eigentlich schon clever gemacht.
Ja, und vor allem auch, es hätte ja auch ein Überläufer zum Beispiel sein können oder sonst irgendwas. Das gab man ja auch, wenn man jetzt irgendwie 2 Jahre zurückgeht, Bash at the Beach oder sonst irgendwas, es gab ja immer wieder die Betrügereien und den Verrat auch der WCW-Fraktion. Also da gab es genug Möglichkeiten. Deswegen, ich bin auch dabei. Also ich glaube auch, dass wenn ich das gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich gedacht, so wahrscheinlich ist es der Macho Man, aber ist es auch wirklich? Keine Ahnung. Und deswegen, das finde ich auch schon relativ clever und auch wie Markus schon richtig gesagt hat, also hier hat man gleich zu Beginn dann auch die großen Namen, zwar nicht in Matches, aber zumindest in Promos aufgefahren, sodass man hier wirklich dann auch die Quote ziehen wollte. Wir warten auch noch, wer der Partner von Nash hier sein wird und dann gibt's erstmal wieder ein paar Werbesegmente. Es gibt die Nitro Girls mal wieder und Markus wieder für dich. Hast du jetzt eigentlich inzwischen ein Tape eingesendet und für die Nitro Party?
Ja, tatsächlich, habe ich gemacht, aber ich habe noch keine Antwort erhalten.
Ach, verdammt. Vielleicht rufst du mal bei der Hotline an.
Ja, das wäre mir zu teuer. Das ist so viel bekomme ich ja nicht. Aber ich warte noch auf die Antwort. Gerade jetzt in Corona-Zeiten kann es sein, dass die Post aus Amerika ein bisschen länger dauert.
Das stimmt. Wir sehen hier noch prominente Gäste, Irwin Mandel, den CFO der Chicago Bulls. Und dann aber vor allem als nächstes sehen wir einen Chris Jericho hier in die Halle kommen. Und Chris Jericho hat einen großen Stapel Papier in der Hand. Und Shaggy, du hast schon gesagt, hier, daran konntest du dich noch erinnern. Ich habe vor dem Fernseher gesagt, hab gedacht, ach, da war das. Und habe mich da sehr drüber gefreut, weil ich gewusst habe, jetzt kommt was Unterhaltsames.
Absolut. Also Jericho kam ja mit seiner Break the Walls Down Musik schon damals raus. Muss man noch mal erwähnen.
Das ärgert mich jedes Mal, wenn ich fand diese WCW-Theme so geil, die zweite von ihm.
Ja, ging mir auch so. Also klar, da hat man nicht die Rechte, deswegen hat man da die anderen Musiken eingebaut. Aber sein Gegner, also gut, ich wusste dann auch, was passiert, der kam ja schon mit dem Papier, aber da kam auch ein Gegner raus, an den ich jetzt auch so nicht mehr gedacht hatte. Und das war einer von vielen, muss man ja sagen. Also wenn man mal die ex-WWE oder WWF-Stars Anfang der 90er mal zusammenzählt, die hier in dieser Show waren, dann hat man wahrscheinlich mehr als Wrestler zusammen als WCW-Wrestler davor. Also ganz bestimmt. Ich würde mir jetzt nicht die Mühe machen, das zu zählen.
Ja, mach doch bitte.
Marty Jannetty, einer von denen. Okay, ich mach's gleich, wenn ihr dann weiterredet. Da gab's ja auch ein Match der beiden gegeneinander. Marty Jannetty hat halt auch gezeigt, warum er nicht der Shawn Michaels des Teams war.
Ja, es ist dieses Marty Jannetty-Problem, der war bei WCW immer völlig unmotiviert. Habt ihr nicht auch das Gefühl? Auch schon, er hat nicht mal Knieschoner angehabt in diesem Match und hat irgendwie vom Gesichtsausdruck her und so. Ich meine, ich weiß nicht, ob er verjobbt wurde und deswegen sauer war oder ob er von Anfang an einfach nur seine Matches abliefern wollte, um danach Party zu machen. Aber jedes Mal, wenn wir hier Marty Jannetty sehen, finde ich, fickt er völlig motivationslos.
Ja, das sage ich auch, bin ich auch komplett irgendwo dabei und da war halt gar nichts, da war kein Feuer in dem Match. Das war jetzt technisch noch nicht mal eine Katastrophe irgendwo, aber das war jetzt auch vollkommen ohne Bewandtnis irgendwo und deswegen kann ich das vollkommen nachvollziehen. Wir hatten Marty Jannetty jetzt ja, glaube ich, schon 2-3 Mal hier, natürlich wie immer mit der alten Steve Austin Musik. Und hier war es dann eben so auch am Anfang ein bisschen Offense ins Match reingebracht, auch ein paar nette Aktionen gezeigt, aber dann am Ende, als er den Rocker Dropper zeigen wollte, kontert Jericho und dann ratzfatz gibt's dann auch den Lion Tamer und das Match war auch nur knapp 1:30 lang, also da war nicht viel zu holen irgendwo und Markus, danach kam ja dann eigentlich das Unterhaltsamste hier, weil Jericho sich ja dann seine Liste schnappt und er hat nachgezählt, wie viele Aktionen Dean Malenko gehabt hat und er hat nachgezählt, wie viele Aktionen er hat, es sind 1004 und die möchte uns jetzt alle vortragen.
Ganz genau, weil Dean Malenko war ja immer the man of 1000 holes und Jericho hat gesagt, ja, das ist Quatsch, du hast nicht mal annähernd so viele Griffe, aber ich bin der Mann der 1004 Griffe. Und er hat dann diese diesen Papierstapel, das war so altes Druckerpapier, wer sich noch erinnert, genommen, hat diese Liste, die erste List of Jericho übrigens, die hat er ausgebreitet und hat dann tatsächlich angefangen, die Moves runterzulesen. Ich habe genau aufgepasst, extra hier, und mehrmals kam der Armbar vor. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber er hat dann ein bisschen gecheatet, der Jericho. Und tatsächlich hat er einfach weiter vorgelesen. Es gab dann, ich glaube, eine Werbepause, es gab vielleicht sogar, ich glaube, zweite Stunde wurde eingeläutet und dann gab es sogar noch eine Werbepause und er hat einfach immer weiter vorgelesen, bis er irgendwie beim Move Nummer 723 angekommen war. Und dann kam er, dann kam plötzlich Prince Iokea. Denn ihr wusstet das bestimmt, der wurde nämlich auch von Boris Malenko trainiert, dem Vater von Dean Malenko. Und der hat Jericho jetzt mal gesagt, halt jetzt mal die Schnauze, das ist respektlos. Und was mich dann total verwundert hat, der Jericho ist einfach gegangen.
Ja.
Warum?
Ja, ist immerhin Prinz Iokea. Also darfst du nicht vergessen, das ist ja auch, wie du es gesagt hast, auch der von Boris Malenko trainiert worden und der Sohn von King Curtis, dem Meister des Dungeon of Dooms damals. Aber und wahrscheinlich hatte Jericho Angst, dass der Dungeon of Doom rauskommt.
Also ein legendäres Segment, aber ich war echt enttäuscht, wie das dann einfach so geendet ist.
Ja. Das hat man gar nicht mehr. Also ich habe auch gedacht, das wäre irgendwie größer oder sonst irgendwas. Und es wirkte eigentlich eher wie so ein Comedy-Skit, den man hier so reingeworfen hat. Und das ist im Endeffekt in den vergangenen Jahren, glaube ich, oder in den vergangenen Jahrzehnten größer gemacht worden, als es damals
wie so viele
so aufgenommen worden ist. Ne?
Wie so viele. Es wird letztes Jahr die Invasion, in der letzten Folge, glaube ich, die Ex-Invasion, das war ja auch nix.
Ja.
Ich meine, da würde ich jetzt nicht sagen, das war nix. Also wie Jericho das gemacht hat, wie das vorgetragen hat, war das schon sehr gut. Aber es war aber wieder einmal so, hat Jericho meiner Meinung nach bei WWE in den letzten Jahren ja gezeigt, der macht aus ganz wenig ganz viel, wenn es drauf ankommt.
Ja, bin ich komplett bei dir. Und die WCW macht aus ganz viel unfassbar wenig in diesem Moment. Weil du musst dir mal überlegen, ihr startet ja die zweite Stunde und man weiß, dass ab jetzt gilt's quasi. Und dann ist das Erste, was du bringst, wenn du weißt, dass die WWF wahrscheinlich direkt Austin und McMahon und ich habe keine Ahnung, was gerade aus diesem WrestleMania-Flow rauskommt. Und dann denkst du dir, ja Mensch, ich kontere das, indem ich Prinz Iokea gegen Glacier in den Ring stelle. So, was war das denn bitteschön? Und auch das Match war ja wieder so super merkwürdig. Hier Glacier ja schon hier als Heel unterwegs. Wir haben so einen Electric Chair Drop zwischendurch gehabt. Wir haben einen ziemlich schönen Springboard in einen Power Slam gesehen. Das war überraschend und das war nett. Und zum Ende hin, auch hier wieder nach 2 Minuten, Northern Light Suplex von Prinz Iokea und der gewinnt das Ding.
Eindeutig.
Eindeutig. Aber zugleich, wenn du dann rüberschaust, hast du halt Austin und McMahon und eine riesengroße Story hier. Also, weiß nicht, Shaggy, was man sich hier denkt, dass man quasi hier so, oder da hat man gedacht, ja, das ist eh geschenkt, im Anfang können wir eh nichts holen, wir müssen im Ende, ist am Ende kackt die Ente.
Ich glaube, man hat einfach da sich nicht so die Gedanken gemacht, dass man da wirklich was Großes entgegenzusetzen hat. Also das ist ja, warum hat man hier nicht jetzt nochmal die NWO-Promo jetzt hingesetzt und die man eben hatte und jetzt quasi die beiden Segmente, weil mit Jericho und Prince Iokea und Glacier würde ich jetzt nicht unbedingt als langes Match bezeichnen, getauscht. Dann hätte man zumindest auch was Großes gegen das andere gesetzt, aber war dem auch egal. Also keine Ahnung, Prinz Iokea macht, ich würde mal sagen, nicht den Unterschied, obwohl er der Sohn von King Curtis ist. Und später ja sogar noch der Artist formerly known as Prinz Iokea wurde.
Das stimmt. Auf jeden Fall hat er da eine bessere Musik gehabt, weil ich fand diese Musik, die sie ihm hier gegeben haben, die war ja sowas von austauschbar irgendwo, also ganz grauenvoll. Ich habe erstmal zweimal hinhören müssen, ob ich überhaupt eine Musik höre, weil das einfach nur so Getrommel irgendwo gewesen ist. Aber ich finde generell die zweite Stunde von Nitro, also da ist jetzt nicht so mega viel passiert. Also wir können da ja sagen, wie es dann eben weitergeht. Also hier hat Prinz Iokea gewonnen, ne? Und dann ging es in die Werbung. Danach gab es ein bisschen Nitro Girls, die im Publikum getanzt haben und sich ganz furchtbar fieser Wrestling-Fans irgendwie erwehren mussten, die Armen, muss ich mal so sagen. Markus, dann gab's die Nitro-Party und das war auch wieder wunderbar, oder?
Ja, und also eine Sache auch zu Glacier, ihr habt völlig vergessen, dass wir die Kommentatoren erwähnt haben, er ist jetzt endlich vom Kampfsportler zum Wrestler geworden. Endlich ein vollkommener Wrestler, der halt dann doch nicht gewinnt. Aber ja, in dieser zweiten Stunde, da gab es eigentlich ganz viel Wrestling. Da gab ganz viele kurze, teilweise auch wirklich bedeutungslose Matches. Du hast die Nitro-Party erwähnt, die wie immer völlig peinlich war, aber vielleicht war das im Zeitgeist damals auch einfach anders, hat besser reingepasst, ich weiß es nicht. Aber ich habe mir zu dieser Nitro-Party gar nicht mehr aufgeschrieben, außer peinlich, wenn ich ehrlich bin. Aber es ging ja dann auch richtig mit Wrestling weiter. Wir hatten, bevor wir umschalten, vielleicht El Dandy gegen Juventud Guerrera. Und das war natürlich ein Schmankerl, sag ich einmal.
Ich fand das sogar noch halbwegs in Ordnung irgendwie. Mir ist nur aufgefallen, wie oft sich El Dandy auf den Oberschenkel geklatscht hat. Irgendwie jede Aktion hat geklatscht.
Ach, so wie heute. Er war seiner Zeit voraus quasi.
Das stimmt. Okay. Shaggy, wie fandst du hier den Kampf?
Also ich muss sagen, das ist einer meiner heimlichen Lieblinge hier in dem Match vertreten war, denn ich war ein großer Fan von El Dandy. Ich mochte den sehr und ich mochte gerade so Leute wie ihn und Silver King oder auch Super Carlo, so, also die Mexikaner, die eher an der zweiten Garde gewrestelt haben, auch hier bei WCW, die mochte ich auch sehr. Und ich habe mich über dieses Match mit am meisten gefreut. Also ich meine, ihr habt es gesagt, in dieser zweiten Stunde kamen wirklich sehr viele Matches und sehr viele kurze und sehr viele wirklich unwichtige Matches. Das war noch eins meiner Lieblingsmatches in der zweiten Stunde. Und El Dandy gegen Rufi, der da auch schon ohne Maske angetreten ist, das war schon okay.
Genau, auch wieder kurz und knackig, das waren 2 Minuten. Und das ist so ähnlich wie eins der früheren Matches, was wir hier an dem Abend gesehen haben, zwischen Saturn und Finlay. Auch hier, Markus, war ja ein El Dandy eigentlich relativ dominant. Und am Ende gab es dann Rums-Bums, Ruby-Driver-Ende.
Ja, genau, nach so einer Irish Whip einfach, zack, halt genau. Abgefangen, fertig. In dem Fall war aber so, also bei Finlay gegen Saturn habe ich mir gedacht, okay, wer gewinnt, da hätte ich mir vorstellen können, zumindest, dass Finlay noch gewinnt, irgendwie.
Das stimmt.
Aber hier war eigentlich trotzdem klar, wer gewinnt, deswegen fand ich dieses Match, also, sag mal so, ich war weniger begeistert als Shaggy von dieser Ansetzung.
Ja, aber El Dandy, hallo?
Ja. Ich musste ein bisschen lachen, weil ich wusste nicht mehr, wie El Dandy aussieht. Ich habe nur so einen Namen im Kopf gehabt und habe ich endlich mal wieder gesehen, so nach sehr vielen, vielen Jahren. Ich habe leider keine Best-of-El-Dandy-Videokassette getradet wie Shaggy damals. Und deswegen muss ich mich erstmal wieder zurückerinnern. Ansonsten das Match, wie gesagt, 2 Minuten 50 irgendwie hier und am Ende Ruby Driver Ende. Und ihr habt es angesprochen. Ich glaube, das eine Match nehmen wir jetzt noch mit. Dann machen wir einen kleinen Skip hier. Da gibt's dann noch mal, Cruiserweight-Action, Kasayashi, ein sehr junger Kasayashi, gegen Chavo Guerrero Jr. hier. Und Bobby Heenan am Kommentar und da auch noch ein bisschen Verweise hier zu Kevin Nash und dem Mystery-Partner. Und Shaggy, wie bist du hier mit dem Match klargekommen? Wir haben ja eigentlich 2 talentierte Leute. Wie hat's dir gefallen?
Ja, aber irgendwie hat's nicht so richtig verharmoniert zwischen den beiden. Ich weiß nicht, woran es lag. Da gab's ja einige Aktionen, die nicht so ganz funktioniert haben, wie sie sollten. Allen voran natürlich diese Head Scissors, die eine Powerbomb münden sollte, oder was war das? Oder die ging ja auf Chavos Knie so ein bisschen. Da hatte ich das Gefühl, beide haben sich so ein bisschen wehgetan. Und danach war es ja dann noch relativ schnell vorbei nach dem Turnier-DDT. Also das war schon eine Aktion, die wirklich arg daneben ging.
Ich habe mich über das Match eigentlich gefreut, als die beiden reinkamen, dachte, boah, jetzt geht's aber richtig, jetzt wird bestimmt ein schönes, kleines Technikfeuerwerk, zumindest so ein Tempofeuerwerk. Aber ich finde, das Match war überhaupt nichts. Also, Shaggy hatte gerade die Head Scissors oder Hurricane Runner angesprochen, da wo der Chavo dann einfach umgefallen ist und der Kasayashi gelandet ist. Und das tatsächlich waren dann zu diesem Zeitpunkt, kurz vor dem Tornado-DDT, habe ich auch Boring-Rufe vernommen. Also das waren den Leuten dann auch zu viele unbedeutende Matches. Und ich glaube, länger hätte es auch nicht mehr gehen dürfen. Dann wäre, glaube ich, der erste Müll in den Ring geflogen.
Ja, es gab noch einen schönen Missile-Dropkick hier von Kasayashi, die aber auch da komplett, also du hast gemerkt, dass hier Kasayashi auch komplett, der war komplett bland. Also der war, den haben sie, glaube ich, in den Vorwochen haben sie den mal gezeigt. Aber ansonsten war das super langweilig. Du hast keine Persönlichkeit irgendwo im Ring. Das war merkwürdige Chemie, habe ich mir aufgeschrieben zwischen den beiden, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die beiden sich immer wieder absprechen mussten oder irgendwie koordinieren mussten, damit das funktioniert. Auch Chavo hat ja jede zweite Clothesline zum Beispiel immer angedeutet, indem man sich auf den Arm geschlagen hat, damit auch ein Kasayashi ja hinschaut in dem Augenblick. Also ich weiß nicht, was da gewesen ist. Am Ende haben wir noch ein bisschen schönes Wrestling gehabt, den Missile Dropkick, wir haben Jump Suplex gehabt und dann eben auch wieder hier sehr schnell den Tornado DDT. Der Kampf dauerte knapp 4 Minuten und Chavo Guerrero gewinnt das Ding und einen Eddie Guerrero haben wir hier nicht gesehen und ein Chavo war halt so, wie ein Chavo zu damaligen Zeit war. Einfach eigentlich ein bisschen langweilig und ein bisschen zu brav und hat dann am Ende noch Kasayashi auf die Füße geholfen. Und ja, das war nicht so aufregend. Und deswegen würde ich mal sagen, schalten wir dann hier einfach mal rüber zur
Eine Frage noch.
Konkurrenz.
Shaggy, ja? Hast du inzwischen nachgezählt?
Jetzt bei der Show, zum jetzigen Zeitpunkt hatten wir 11.
Was? Du lügst doch.
Nee, hatten wir.
11 okay. Ex-WWE-Superstars?
Ja,
ex-WWE-Superstars. Und wie viele Nicht-WWE-Superstars im Vergleich?
Ich glaube, da kommen wir aufs Gleiche etwa. Die habe ich nicht gezählt.
Du meintest doch, wir hätten sonst mehr.
Ja, die kann ich jetzt auch noch zählen, mein Gott. Vergleich. Mein Gott, die zähle ich jetzt auch noch. Also,
So, dann können wir in der Zwischenzeit hier mal rüberschalten zu WWF Raw. Ich habe es ja schon erwähnt, wir sind hier in Albany, New York in der Pepsi Arena und man startet ja gleich auch durch mit ordentlicher Stimmungsmache, nämlich es gibt erstmal ein kleines Musikvideo zu WrestleMania 14, wo nochmal die wichtigsten Momente hier ja Revue passiert werden und dann geht's eigentlich auch schon los und dann haben wir einen fließenden Übergang und ein Vince McMahon kommt hier zum Ring mit einem neuen WWF Championship Belt. Zum einen ist er blau. Ich wusste gar nicht, dass diese Belts auch mal blau gewesen sind, aber egal. Ich habe mir gedacht, es wäre ein schwarz. Vielleicht war mein Fernseher damals zu schlecht. Man weiß es nicht, um die Farbunterschiede auszugleichen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr lautes Publikum, was auch hier den Vince McMahon gar nicht zu Wort kommen ließ. Das Mikrofon hat erstmal nicht funktioniert und ja, die Halle ist dann auch gleich ausgerastet, als dann Steve Austin hier in die Halle kommt, sich von mit quasi einem Arm die den neuen Gürtel schnappt und den alten Gürtel erstmal Vince McMahon vor die Füße oder vor die Kniescheibe wirft. Und da muss man einfach mal sagen, wie gut das auch hier ein McMahon verkauft, oder? Diesen etwas trotteligen Cartoony-Chef, der dann erstmal so und auf einem Bein durch die Gegend hüpft. Das fand ich sehr schön. Und Markus, das ist jetzt eigentlich die Promo, die so ein bisschen ja den Tenor für den für die nächsten Monate vorgibt, oder?
Jetzt geht's richtig los, sage ich mal, diese Austin McMahon Fehde. Und mir ist das auch aufgefallen, was du gerade gesagt hast. Die ganze Sendung hindurch, immer wenn McMahon aufgetreten ist, egal was für eine Szene, der war so unglaublich gut in seiner schauspielerischen Leistung, mit seiner Mimik her und auch die Gestik. Also das war wirklich, das war überragend, auch für Wrestling in dem Fall. Und ja, in dem Fall war es ja so, er wollte ja sich ja mit Austin zusammentun. Er meinte erstmal, ich bin stolz, dass sie meine Firma repräsentieren. Und er hat dann auch vorgeschlagen, zusammen mit meiner Weisheit und mit ihrem Charisma können sie vielleicht sogar eines Tages der größte WWE-Champion aller Zeiten werden. Leider hat der Steve Austin da gar keinen Bock drauf gehabt. Er meinte nur, ein Wir gibt's nicht, weil ich bin so, wie ich bin. Und McMahon hat dann halt weiter versucht, sich da ein bisschen einzuschleimen. Hat sich gesagt, ich finde sie toll, also wirklich mit sie, weil er hat ja Mr. Austin gesagt und er hat dann auch dazwischen gesagt, ja, I love you und hat uns weitergesprochen. Genau. Und da hat halt Austin genau hingehört. Er hat jetzt gerade gesagt, was hast du gerade gesagt? Und McMahon wollte da nicht nur mit der Sprache rausrücken. Das ging dann so ein bisschen hin und her zwischen den beiden, bis ihm dann der Austin doch dieses I love you entlocken konnte. Und das war eine sehr lustige Szene. Tatsächlich war es halt so, dass Austin nochmal dann klargestellt hat, also niemand sagt mir, was ich zu tun habe, ich bin, wie ich bin. Und das hat dann den McMahon natürlich fuchsteufelswild gemacht. Und er hat dann dem Austin auch gedroht. Der meinte, ja, wir hätten es jetzt einfach machen können oder kompliziert. Und Austin hat dann die passende Antwort gegeben, wie er sie in dem Fall geben musste. Es gab dann den Stone Cold Stunner. Nicht den ersten, aber einen sehr frühen, sag ich mal.
Ja, hat man auch gesehen, wie McMahon den wieder verkauft hat. Die Koordination war da noch nicht so recht da. Das wurde hinterher in der weiteren Verlauf der Karriere beider Männer wurde das noch ein bisschen schöner. Da gab es schönere Stunner. Aber auch diese kurze Bedenkpause, die es dann Austin irgendwie ausgedungen hat hier irgendwie, wo er dann sagte, oh ja, leichter Weg oder komplizierter Weg. Ich muss da noch mal kurz drüber nachdenken, wo er sich dann kurz in sich geht und dann gibt's eben den Kick und den Stunner. Und das war ja damals noch so ein Tabubruch fast schon. Klar, wir haben schon Konfrontation zwischen den beiden gesehen und alles, aber das war eben dann schon ja was Besonderes trotzdem. Und das hat sich ja eben auch hier angefühlt, wie du schlägst ein neues Kapitel auf und diese Fehde der beiden, die wird jetzt nochmal wirklich neu befeuert. Und das mochte ich sehr gern. Und Schenke, ich weiß nicht, was bei dir? Also ich habe das hier wirklich gefressen und hatte richtig Spaß dran bei der Chemie zwischen den beiden.
Absolut super Segment und es hat total Spaß gemacht. Und jetzt auch mit dem Hinblick, dass man ja weiß, dass da noch viel, viel mehr kam. Fantastisch. Also gerade Markus hat schon sehr gut gesagt, wie Vince McMahon auch das wirklich verkauft hat mit seiner Mimik und auch mit seinen Worten. Das ist schon wirklich fantastisch. Schade, was aus ihm, aus dem Vince McMahon geworden ist, wenn man jetzt seinen letzten On-Air-Auftritt, das war, glaube ich, dieses Roast gegen Triple H oder für Triple H. Das war doch ganz schrecklich, oder? Das war doch wirklich extrem schrecklich. Und hier war er wirklich auf der Höhe seines Schaffens und seines Könnens. Fantastische Promo, hat super viel Spaß gemacht. Also die beiden auch so zusammen zu sehen. Und man hat auf den Stunner gewartet. Und klar, hat man schon bessere Stunner gesehen, vielleicht auch vom Disciple an dem Abend mehrfach. Aber das war schon geil. Hat schon Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Deswegen, also das war ein starker Auftakt hier von Raw. Wir kriegen nochmal einen kleinen Rückblick auf WrestleMania mit dem Hinweis, übrigens, es gibt hier nochmal die Wiederholung, schaut's euch jetzt an. Und dann zieht man diese ganze Geschichte mit Vince McMahon und Steve Austin, jetzt zieht man hier komplett über den gesamten Abend. Wir sehen ihn dann Backstage, wo er erstmal versorgt wird. Jared Briscoe war da, ich weiß nicht, ob der andere, war das Sergeant Slaughter oder war das schon Pat Patterson? Man konnte nur den Oberkörper sehen. Ich weiß es nicht. Ich hab's
versucht. Also Slaughter. Es muss Slaughter gewesen sein. Er hat ihn ja auch mit, also Pat Patterson hat ihn noch nicht mit reingeholt damals, aber Slaughter hat man ja vorher schon gesehen und das waren die gleichen Klamotten. Also ich glaube, es war Slaughter.
Okay. Ja, und dann gibt's das erste Match, Shaggy. Und wir haben hier nicht Savio Vega, aber immerhin die Los Barriquas, die schon jobbermäßig im Ring stehen und sie treffen auf die neue LOD.
Ja, abgesehen davon, du hast es gesagt, wir hatten schon die Jesus und José mit den Vornamen nur im Ring stehen. Allerdings sahen die, so habe ich es gar nicht ganz in Erinnerung gehabt, also mit den Unterhemden war es schon cool, aber so wie sie da aussahen mit den Shirts und den Jeans, sahen die aus wie Obdachlose, oder? Kann man das so sagen? Sahen sie wirklich?
Weiß ich nicht. Interessant war ja dann, dass mehrmals in dem Fall, was mir aufgefallen ist, bei Raw die Verlierer schon im Ring standen, bei diesen ganz kurzen Matches. Also Wrestling selber hat ja bei dieser Raw-Folge eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt, meiner Meinung nach.
Nee, das war nur Charakter und Storyline im Endeffekt, was hier betrieben worden ist. Auch das Match hier war ja auch ein Squash. Also muss dazu sagen, LOD ist am Vorabend zurückgekommen, hat die Tag Team Battle Royale hier gewonnen, hat sich mit neuen, neuen Gimmick, quasi neuem Outfit, neue Managerin mit Sunny präsentiert. Und hier, das waren 2,5 Aktionen und dann eben zum Abschluss der Doomsday Device, 35 Sekunden, das Ding war gelaufen. Und danach gab's ja auch eine kurze Promo von Sunny, die hier versucht hat zu erklären, ne, was das hier ist. Ich zitiere, Twisted Steel and Sex Appeal.
So, und wer ist wer? Also Steel kennt man heute, also Sunny ist ja ganz gern noch hinter schwedischen Gardinen, hinter Steel Bars. Aber vielleicht hat sie da schon vorausgeblickt.
Aber ich mochte die LOD 2000 schon, die hatten irgendwie, ich war ja großer LOD-Fan früher schon und so wie sie jetzt aussahen, ich mochte, dass sie jetzt endlich mal normale Frisuren hatten, doch, nicht diesen komischen Iro oder diese komischen Anti-Iro oder was es war.
Du musst dich lustig über den Iro machen, ja?
Ja, kann ich machen, weil der hinten länger geht, noch hinten. Das war ja hinten dann Iro mit Fukuhila. Das kann man.
Ja, super.
Und ich mochte die Helme, wirklich.
Das war doch gar nichts.
Ich habe solche Gummifiguren gehabt, die hatten diese Helme, das fand ich geil. Also und auch ich mochte es auch, dass sie diese Shoulder Pads nur auf der einen Seite, jeweils, ich glaube Hawk hatte es rechts und Animal hatte links diese Stacheln hatten. Das war schon eine Weiterentwicklung und ich fand auch Sunny in dem Outfit ganz nett anzuschauen.
Shaggy, du kennst doch He-Man und die Masters, oder?
Ja.
Mich hat damals die LOD 2000, die hat mich so ein bisschen erinnert, als aus dem He-Man auch der 90er Jahre He-Man wurde. Als er auch dünner wurde und so dieser Space He-Man.
Ja, plus weil er auch einen Helm hatte wahrscheinlich.
Ja, ja, genau. Und irgendwie so diese coole LOD zu dieser LOD 2000, ich fand die ganz schrecklich. Das Outfit von Sunny war super. Also das war wirklich allererste Sahne, aber ich fand dieses, also es hat überhaupt nicht zusammengepasst. Was sollten die denn darstellen?
Aber der He-Man-Vergleich ist übrigens gar nicht so weit hergeholt. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee, jetzt mag ich es doch weniger. Aber über He-Man können wir ein anderes Mal quatschen. Vielleicht lieber, Markus, bei den Giganten.
Oh ja, unter giganten.com könnt ihr alle Folgen abrufen.
Genau, spontaner Plug hier in der Mitte. auf jeden Fall, LOD 2000 sind hier dann quasi nochmal auf der Raw-Bühne quasi präsentiert worden. Und Sunny hat nochmal gesagt, so, das hier ist jetzt erst der Anfang. Ob das jetzt eine Drohung oder Versprechen war, das lassen wir mal so dahingestellt. Weiter ging es dann wieder mit einem Backstage-Segment, wo wir Kevin Kelly haben, der dann eben erzählt hier, Vince McMahon hat die Polizei gerufen und Austin soll jetzt hier abgeführt werden. Dann gibt es einen kurzen WWF Attitude-Trailer, diesen Trailer der ist fantastisch, also, mit den Legenden, die dann eben über die aktuelle Generation sprechen. Markus, sowas fehlt heute auch ein bisschen, oder?
Ja, tatsächlich, aber das Problem ist, die alte Generation steht ja heute noch im Ring. Was willst du denn da machen? Du willst ja den Goldberg und den Randy Orton, die über die neue Generation sprechen hören, aber diesen Clip mit Freddy Blassie, Killer Kowalski, Ernie Ladd, Gorilla Monsoon, Pat Patterson sind da unter anderem dabei, der hat sich bei mir so eingeprägt, ich kann den mitsprechen von damals noch. Und ich krieg da aber heute noch eine Gänsehaut. Ich finde das so super, wenn die alten Leute quasi sitzen da in den leeren Zuschauerreihen, sprechen darüber. So, ich erinnere mich noch an damals und ich höre noch, wie die Leute mir zujubeln. Aber heute jubel ich für die Neuen. Also ich finde den hervorragend, den Clip. Auch jetzt im Jahr 2020 noch immer.
Ja, bin ich komplett bei dir. Auch weil das eben auch so anders gewesen ist. Und es hat eben auch gezeigt, wie man das aktuelle Produkt quasi absetzen möchte. Und das fand ich auch sehr gut. Und ich mag den Clip auch heute noch. Der funktioniert auch bei mir noch heute. Ohnehin hat man da zur Attitude Era und auch dann zur auslaufenden Attitude Era sehr tolle Videoclips und auch eben diese Trailer zwischendurch immer wieder eingebaut. Weiter ging es hier dann mit nochmal einem Backstage-Segment. Kevin Kelly hat dann nochmal ein kleines Update für uns. Die Disciples of Apocalypse haben anscheinend Steve Austin mitgeteilt, was Vince McMahon vorhat, aber Steve Austin ist das relativ egal. Also offensichtlich Austin und die Disciples hier gute Kumpels. Naja.
Ja, also ich würde nicht, zumindest mit einigen von den Disciples möchte ich nicht befreundet sein.
Das dachte ich mir. Kommen wir zum nächsten Match. Dann haben wir nämlich auch was Spannendes, auch wieder ein Disciples of Apocalypse, nämlich Chains, der auch hier wieder den Jobber-Entrance bekommt. Der steht nämlich auch schon im Ring, weil da kommt ja jemand anders grob in den Ring, lieber Shaggy. Nämlich?
Ja, niemand Geringeres als unser Freund Kurgan kam zum Ring mit Jackal an seiner Seite. Das war ja noch so das Ende der, das war nach der Truth Commission quasi, nachdem die aufgelöst wurde, ist ja Kurgan zeitweise alleine angetreten und man hat gedacht, man macht da einen Monster-Push mit dem. So fühlte sich das damals an. Mit Jackal, Don Callis, der ja auch ein cooler Manager wie ich finde, auch damals auch schon war, auch gut am Mic. Also das hätte schon gepasst, aber letzten Endes war das ja auch alles andere als ein Match, was hier passiert ist.
Ja, es war halt ein Squash, ne? Also man wollte hier einfach mit Kurgan jemand präsentieren und Chains war hier dann das willige Opfer, was ein paar Aktionen irgendwo ins Ziel bringen konnte. Ich war sehr beeindruckt, dass er dem guten Kurgan hier an den Kopf treten konnte. Aber Markus, ansonsten war das einfach hier nur eine Kraftdemonstration von Kurgan, oder?
Ja, ich meine, Kurgan ist halt, ich weiß nicht, was es ist, ob es ihm die Proportionen sind, ob es eine Mimik ist. Ich meine, der war zwar groß, aber der wirkt immer lächerlich oder hat auf mich immer lächerlich. Der wirkt nicht bedrohlich. Also er wirkt immer so ein bisschen wie eine Witzfigur. War er ja später auch dann, damals bei den Oddities, da haben wir in 2x5 auch schon mal drüber gesprochen. Aber bei mir funktioniert er halt nicht als Monster. Was ganz interessant war halt der Finisher. Da gab es ja halt die Van Eric Claw quasi, die er da beim Chains angesetzt hat und dann nicht mehr losgelassen hat. Und die hat er noch länger nicht losgelassen. Der hat ihn da den Clawhold weitergehalten und hat ihn an der Stirn gepackt und aus der Halle getragen. Ich habe mich nur gefragt, wo die anderen Disciples of Apocalypse sind, aber es war schon ein nettes Finish. Ich sag mal, mit einem anderen Monster-Character hätte es wahrscheinlich besser funktioniert.
Ja, sehe ich auch so, weil ich fand auch diese Sequenz, wo er ihn dann wirklich mitgenommen hat und durch die Seile geschliffen hat quasi und dann auch, ja, Chains das ja auch entsprechend verkauft hat, das fand ich durchaus beeindruckend. Der Rest des Matches war relativ belanglos und da, wie gesagt, hat mir ein Chains hier fast schon besser gefallen als ein Kurgan.
Chains ja nicht zu vergessen, auch Brian Lee, das wissen wir, aber vor allem auch der Fake Undertaker, ja, das war der ja auch und das war, glaube ich, sein größter Moment in der Geschichte seiner Karriere, als Fake Undertaker aufzutreten, abgesehen von seiner ECW-Zeit, aber ja, hier hat er ja nichts zeigen dürfen.
Aber wieso fake? Bist du sicher, dass damals der Richtige gewonnen hat?
Es gibt der Undertaker also, wird mehrmals ausgetauscht.
Even.
Das wissen wir ja. Genauso wie der Ultimate Warrior. Die sind ja mehrmals ausgetauscht worden.
Es gab zwei Warriors und ich habe drei Undertakers.
Es gab auch drei Warriors, wenn man Renegade mitzählt.
Na gut.
Ja, auf jeden Fall wird jetzt dann im Nachgang wird hier erstmal dann die wir haben es gerade gar nicht erwähnt, weil noch während des Matches hat man ja noch mal eine kleine Backstage-Vignette hier gesehen. Das Vince McMahon wartet auf die Polizei. Das hat man dann danach wieder aufgegriffen. Vince McMahon steht vor der Halle und die Polizei ist da. Ja, Shaggy, und danach gab es erstmal einen kleinen Werbespot mit Mankind und den WWF-Slammers. Und ich habe mich ja gefragt, ob du da die Promo noch nachsprechen könntest.
Nee, in dem Fall tatsächlich nicht. Aber ich habe mich an die Promo noch erinnert, aber nicht so, dass es jetzt für mich legendär oder nostalgisch war. Ich habe ja auch die WWF-Slammers nie gehabt. Okay. Tatsächlich, das war nicht meine Welt. Also so Figuren, die solche Gimmicks hatten, brauchte ich nicht.
Na gut. Auf jeden Fall zieht man jetzt hier diese Geschichte mit Vince McMahon, der Polizei und dem ja Festnehmen von Stone Cold Steve Austin. Das zieht man jetzt hier ein bisschen, Markus. Hat das bei dir Spannung erzeugt? Weil man hat ja hier wirklich das Gefühl gehabt, dass man so Schritt für Schritt diese ganze Szenerie miterlebt.
Ja, doch. Ich fand, das war gut gemacht, weil es ja doch eine große Sache ist, wenn jetzt die Polizei da ist und den Austin mitnehmen will. Ich glaube, dass man da schon auch damals gespannt dran geblieben ist, um zu schauen, wie es weitergeht. Also man hat auf der einen Seite bei TNT hat man halt die Geschichte mit dem Secret Partner irgendwie länger gezogen und hier hatte man halt diese Austin-Polizeigeschichte länger gezogen. Aber das hat man schon gut gemacht in dem Fall.
bin ich auch bei dir. Also ich mochte das auch, das hat man gut aufgebaut und es ist ein wichtiger roter Faden, den man dann hier ja einfach in die Show integriert hat.
Warum gibt es heute nicht mehr? Entschuldige, warum gibt es heute nicht mehr, dass man Geschichten über eine ganze Show zieht?
Ja, heute macht man einfach ein Match draus und nennt es Swampfight.
Ja, es ist alles, heute wird alles in maximal ein oder zwei Segmenten abgehandelt und das zieht sich wie Kaugummi. Aber man hat ja hier selbst eigentlich quasi die Blaupause vor sich. Jedes Mal, wenn ich mir diese alten Sendungen anschaue, ich weiß nicht, wäre ich schon ein bisschen wehmütig, auch wenn nicht alles irgendwie standgehalten hat, qualitativ, aber so die ein oder andere Idee oder den Sendungsaufbau könnte genau. Man vielleicht nochmal zurückblicken.
Ja, Struktur, Charakter, ja, Generierung und so, da sieht man, wie das funktionieren kann und wie man dann eben auch die Figuren entsprechend platzieren kann, dass die Fans eine Figur kennenlernen, dass die sich entwickelt, dass die Fans da emotional invested werden und so. Das kann man eigentlich, gerade auch bei unserem Format, was wir hier machen, das kann man eigentlich immer wunderschön irgendwo feststellen und heutzutage fehlt das eben.
Und nur frische sehr, sehr Leute. Oft. Da waren ja bei WWE waren ja nur Leute, fast nur Leute, sag ich mal jetzt im Rampenlicht, die den Terry Funk nehme ich jetzt mal aus, wenn später, aber so wirklich, die großen Stars waren ja alles Leute, die vielleicht 3 Jahre nicht mal in der Firma waren.
Genau, und wie man die entsprechend platziert hat dann eben auch. Das ist ja auch das Spannende, auch gerade an dieser Ausgabe von Raw, wie man dann Leute wie einen The Rock, einen Triple H und so weiter und so fort, wie man die dann eben quasi in Stellung gebracht hat, dass man die mit ein bisschen mehr Aufbau und noch ein bisschen mehr Storyline und Matches, dass man die dann wirklich in den Main Event pushen kann. Das erkennt man ja hier schon, gerade jetzt so in der Retrospektive. Und das ist recht spannend. Jemand, den man schon damals nicht gebraucht hat, wartet dann auf jeden Fall im Ring auf uns. Shaggy, Tennessee Lee mit schwarzem Anzug zur Abwechslung mal.
Also, da möchte ich jetzt aber vehement widersprechen.
Oh ja.
Ja, also gerne. Markus ist da ganz meiner Meinung. Klar. Weil allein auch hier, wie es, also Tennessee Lee ja niemand Geringeres als Colonel Robert Parker aus der WCW auch so bekannt. Das ist schon, das war vielleicht ein mittelprächtiger Wrestler mal, okay, aber der hatte auch für Aufsehen gesorgt, da im Süden, in den Südstaaten. Aber vor allem war der Mike richtig gut und das ist wirklich ein geiler Manager gewesen. Also ich fand den super und ich finde auch, dass er tatsächlich sehr zu Jeff Jarrett, den er jetzt hier angekündigt hat, irgendwie gepasst hat. Und ihn jetzt hier so im schwarzen Anzug, Tennessee Lee, klar, das ist nicht der Name, der einem einfällt, wenn man Colonel Robert Parker sieht, aber ihn zu sehen, hat mich sehr, sehr gefreut. Ich hatte auch seine WWE-Zeit bis zu dem Zeitpunkt mal wieder vergessen gehabt. Ich wusste, dass er da war, als er ihn dann gesehen hat, ist es mir wieder eingefallen, aber da denkt man normalerweise nicht dran. Ich fand's geil, also ich fand ihn hier fand super, ihn zu sehen und der Gegner von Jeff Jarrett, der hier ankündigt war Agia und das ist ja jemand, auf den man auch mal gesetzt hatte, als es damals um die Light-Heavyweight-Division ging, aber den hat man auch schnell wieder fallen gelassen und der stand ja auch einfach hier so im Ring.
Genau, ja. Essay Rios haben wir ja später noch gesehen. Und auch hier Jobber Entrance irgendwo. Ich war nie ein großer Freund von Colonel Robert Parker oder Tennessee Lee. Also ich hab das irgendwie so akzeptiert, aber der war jetzt niemand, der hat auch für mich einfach gar nicht in dieses Attitude-Era-Produkt reingepasst, muss ich dazu sagen. Also das hat für mich nicht so funktioniert. Und ja, Markus, das Match hier, was haben wir hier gesehen? Jeff Jarrett dann eben gegen Aguilar.
Ja, Moment.
Und was mir da am meisten im bitte?
Ja, mach mal weiter. Ich gehe gleich drauf ein.
Okay, nee, das, was mich am meisten im Gedächtnis geblieben ist einmal diese komplett daneben gehauene Sky Twister Press von Aguilar, wo er trotzdem auf Jarrett gelandet ist. Und dann auch ratzfatz hier wieder Figure 4 Leglock und dann eben der Sieg für Jeff Jarrett und dann das, was danach kommt. Aber das muss man gleich besprechen. Jetzt darfst du.
Ja, Leute, habt ihr das Pferd denn nicht gesehen? Das Match ist mir völlig egal, aber Jeff Jarrett, der kam auf einem blinkenden Pferd eingeritten, Entschuldigung, ich bin völlig von Sinnen. Das war sehr interessant, also das kennen wir heute auch kaum noch, vielleicht von Hangman Page, aber da kam alles hat geblinkt, der Jarrett hat geblinkt, das Pferd hat geblinkt, so blinkt heute irgendwie nur der Apron und die Ringpfosten. Aber ich fand das schon bemerkenswert, irgendwie so Jeff Jarrett, der hat ja zum Glück den Absprung aus der NWA geschafft, die wir später auch noch sehen sollten. Aber ich fand diesen Entrance fand ich schon bemerkenswert. Und ja, ich mag ja Jeff Jarrett, das ist so ein Guilty Pleasure von mir. Ich mag den auch persönlich ganz gern. Und deswegen fand ich das auch, war ein halt nettes Jobber-Match. Und es ging halt dann rapide bergab, als der den Figure 4 Leglock nicht lösen wollte. Denn der Eingriff von Steve Blackman. Dieser Mann, der verfolgt mich ja hier bei Head to Head, der uncharismatischste Wrestler aller Zeiten. Ich wusste ja gar nicht mehr rückblickend, wie oft der eigentlich da aufgetreten ist bei Raw. Ich habe den komplett verdrängt, den erinnert man sich auch nicht. Der langweiligste Wrestler aller Zeiten, der wollte hier Jeff Jarrett vertreiben, aber natürlich unser Freund JJ am Ende standing tall, diese Witzfigur Steve Blackman, kein Gegner für unseren Jeff Jarrett.
Hallo, könnt ihr mich hören? Ich habe leider in die letzten 2 Minuten nicht gehört, deswegen würde ich gerne, ich weiß gar nicht, wo ihr genau seid, aber wir kommen jetzt zu einem Guilty Pleasure von mir. Und zwar griff da niemand Geringeres als Steve Blackman ein, den ich ja wirklich sehr mag. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich den sehe. Also ich mache ja oft Witze über so Leute wie Jerry Flynn oder wie auch immer. Das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Steve Blackman ist der einzig wahre MMA-Fighter, der einzig wahre, ja, der mich an so Leute wie Steven Seagal erinnert hat, den wir ja alle lieben, einen der großartigsten Schauspieler aller Zeiten. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Film mit dem ganz gesehen. Egal, aber Steve Blackman fand ich wirklich richtig toll und irgendwie schon. Und ich mochte den sehr. Ich mochte seine Musik vor allem auch. Und auch, der hatte irgendwie eine gewisse Aura um sich. Vielleicht nicht unbedingt eine Ausstrahlung oder Charisma.
Nein, das wahrscheinlich nicht.
Mal. Aber der hatte eine interessante Aura. Ich fand den schon irgendwie ganz, ganz spannend. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich den sehe. Und auch hier habe ich mich gefreut, als er zum Ring kam und ja, Double J, ja, regelrecht fast auseinandergenommen hat.
Ja. Lassen wir es einfach mal so stehen. Ich glaube, bei Shaggy ist das manchmal auch so rein aus Prinzip, dass er so Leute mag.
Nein. Ist ein bisschen langweilig.
Ja.
Muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, das stimmt. Aber Steve Blackman mochte ich wirklich. Nicht aus Prinzip, sondern ich mochte den damals schon irgendwie. Ich kann es nicht erklären, warum.
Das Schöne ist, den siehst du später nochmal.
Ja, ja! Ich habe mich so geärgert. Ich wollte ausschalten.
Auf jeden Fall, das ist dann hier die eine Geschichte. Markus hat es gerade schon angesprochen. Am Ende hat dann Jeff Jarrett doch nochmal die Gelegenheit, hier zu attackieren, hinterrücks, um dann doch noch so ein bisschen als, ja, zumindest der Cleverere rauszugehen. Und im Anschluss geht es dann wieder Backstage. Und da sehen wir dann, wie Steve Austin hier abgeführt wird und ja in Handschellen gelegt wird quasi und dann eben rausgeholt wird und Richtung ja, Polizeiwagen geführt wird. Aber trotzdem kann er schon noch mal in Vince McMahon ja reinrennen, mit Shoulderblock oder was auch immer das gewesen sein soll. Und McMahon ruft ihm dann noch hinterher, hier, du, ist genau das, was du verdienst, nachdem was heute passiert ist. Und ja, kann man so machen, oder Markus?
Das war eine, also McMahon war so gut in dieser Szene. Ich weiß, wir wiederholen uns, aber da, als er dann, als der Austin abgeführt wurde und McMahon dann dieses, ein bisschen dieses teuflische Lächeln aufgesetzt hat, so völlig selbstzufrieden, sah er da aus mit Slaughter und Briscoe gemeinsam und ist dann auch zum Ring gegangen. Ich fand das überragend. Also McMahon ist ja dann auch zum Ring tatsächlich gestapft, hat den Zuschauern gesagt, ich schulde euch eine Erklärung. Und er hat dann auch gemeint, in die Austin, der soll sich jetzt mal 24 Stunden beruhigen, das wird ihm gut tun. Er hat ja seine Wahl getroffen, gab ja vor dieser Wahl eben, einfacher Weg, harter Weg. Also Austin hat seine Wahl getroffen und ich habe daraufhin meine Wahl getroffen. Und das größte Highlight in diesem Segment war, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, im Hintergrund, ein Zuschauer hatte ein Plakat, da stand drauf Austrian Piledriver. Also das war ein von Anfang bis Ende ein tolles Segment.
Shaggy, willst du noch was zu dem Segment sagen?
Ja, das Plakat ist mir auch aufgefallen. Markus hat schon alles gesagt. Das hat sich ja wie ein roter Faden durch die Show gezogen. Und das, ich habe es vorhin nicht sagen können, aber ich finde auch, dass sowas einfach heutzutage total fehlt. Sowas ist total schade. Und gerade so wirklich so zwei Charisma-Bomben wie ein Vince McMahon und ein Steve Austin, die ja eine Geschichte miteinander hatten, die über viele, viele Jahre ging, Gefühl zumindest, das war schon auf jeden Fall was Besonderes. Und das war der Hauptgrund, warum die WWE letzten Endes tatsächlich so groß wurde im Vergleich zur WCW.
Ja, und weil man eben auch viele neue Gesichter präsentiert hat. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Das fühlt Blackman. Sich hier. Ja, genau. Und Dan Severn, nicht zu vergessen.
Kommen wir gleich noch dazu.
Oh ja.
Oh mein Gott.
Aber das fühlte sich ja frisch an, das fühlte sich irgendwie ein bisschen echt an und ein bisschen anders an. Und das hat Spaß gemacht. Und es hat sich auch ernst irgendwo angefühlt. Also auch wenn gerade ein McMahon ja immer so ein bisschen cartoony und überdreht, also überzogen wirkt, aber trotzdem, das fühlt sich jetzt hier, ich sag's nochmal, wie ein neues Kapitel an, wie eine Kriegserklärung, die jetzt erst Austin hat quasi mit dem Stunner die Kriegserklärung ausgesprochen und McMahon hat sie jetzt mit dieser Aktion quasi angenommen. Und das mochte ich in dem Augenblick wirklich, weil man dann gesagt hat, so, ey, was wird denn da jetzt in den nächsten Wochen noch passieren? Ne? Also verrückt und man war total gecatcht in dem Augenblick und das hat richtig Spaß gemacht. Und ja, wir können da jetzt gleich weitermachen, weil man baut jetzt ja schon für die zweite Stunde vor. Da sehen wir erstmal ja Backstage, Triple H und China und ja, Triple H kündigt eine neue WWF an, nämlich, ja, die wird X-rated werden, ne, die X und so. Und Markus, dann ging es weiter hier mit der, ja, Nation of Domination, die sich hier nochmal zeigt und The Rock dann eben mit, auch mit einer weiteren Promo und auch mit so einem kleinen Hint darauf, was später noch passieren sollte.
Ja, also es hat ja da damals schon heftig gekriselt bei der Nation of Domination. Bei WrestleMania zuvor hat The Rock ja mit der Hilfe der Nation of Domination gegen Ken Shamrock gewonnen durch die Q. Da gab es immer den, also schon länger jetzt in dem Fall, den Streit zwischen The Rock, Rocky Maivia, der nicht allzu lang zuvor geturnt ist, und dem eigentlichen Anführer und Gründer der Nation of Domination, Farooq. Und Rock hat hier angekündigt, Farooq, ja, du hast mir gestern Abend also die Augen geöffnet und du bist auch der Grund, warum ich bei der Nation bin und warum ich noch immer IC-Champion bin. Und dann sagte er aber etwas sehr Bemerkenswertes. Er meinte, die Nation wird ab heute so stark wie noch nie sein. Und das war schon ein interessantes Foreshadowing.
Bin ich bei dir. Ich mochte das auch, wie man das dann hier aufbereitet hat. Und damit, ja, mit diesem Interview endet ja dann auch quasi die erste Stunde von Raw. Und sollen wir noch mal rüberschalten zu Nitro, damit wir da auch die
Ja, lass uns auch lieber doch hier bleiben, weil jetzt kam ja das große Match, auf das dich Markus so sehr gefreut hat.
Na gut, dann machen wir das noch, aber nur für Markus. Und deswegen darf Markus hier auch ansprechen, weil wenn da schon seine zwei Helden, drei Helden, wie auch immer, im Ring stehen. Wir haben auf der einen Seite die Nation of Domination, wir haben The Rock und Farooq und auf der anderen Seite haben wir ja Team MMA, nenne ich es jetzt einfach mal, Shamrock und Steve Blackman. Und Markus, auch hier, mehr Storyline, wenig Wrestling.
Ja, das war, also Ken Shamrock fand ich übrigens wirklich gut, den mochte ich immer. Das war also der Anti-Steve Blackman, der war auch ein MMA-Kämpfer, aber der hatte halt Charisma, der hat was dargestellt und Steve Blackman ist mir gar nicht aufgefallen, muss ich sagen. Aber gut, in dem Fall, es war tatsächlich so, dass wir hier, wie du gesagt hast, mehr Storyline als Match haben. Es war so, dass zuerst wollte Rocky starten gegen Ken Shamrock, hat irgendwie zu Farooq gesagt, nee, ich mach das schon. Und kurz bevor es losging, hat er doch noch den verdutzten Farooq eingewechselt. Okay, da musste halt Farooq ein bisschen wrestlen, musste es dann mit beiden Gegnern aufnehmen, waren immerhin dann doch eineinhalb Gegner. Hat da unter anderem einen Spinebuster ausgeteilt und obwohl er einiges kassiert hat, hätte sich die Chance zum Hot Tag ja noch ergeben. Also Farooq ist da so hingerobbt in seine Ringecke, müsst ihr euch vorstellen, eben schon ein bisschen betröppelt, hat einige Aktionen kassiert. Ihr kennt das ja, diesen Hot Tag, wenn man da hinrobbt und den Arm ausstreckt. Ja, und der Rock, der hat dann einfach seinen Arm hingehalten und dann hat er ihn hochgehoben, so dass Farooq eben nicht hinkam. Ja, und dann hat sich der Rock umgedreht und ist einfach gegangen. Und er hat die Halle verlassen. Und Ken Shamrock hat dann ganz schnell den Sieg für sein Team erzielt. Steve Blackman, also Nutznießer, durfte auch mal gewinnen. Und die eigentliche Geschichte, die kam ja aber dann tatsächlich erst nach dem Match.
Genau, da steht dann ja Farooq noch im Ring und ruft The Rock hier wieder zurück. Und ja, Shaggy, was passiert dann?
Erstmal möchte ich sagen, ich glaube, das erste Mal in einem Wrestling-Podcast, dass ein solch erfahrener und toller Podcast wie Markus es ja auch ist, sowas sagt wie der eine Wrestler war betröppelt. Fand ich irgendwie nicht witzig. Das könnte man auch immer, das könnte man den Kommentatoren mal mit auf den Weg geben, dass sie auch solche tollen Begriffe auch mehr in ihren Kommentar einbauen. Das finde ich gut. Markus ist ja auch ein Wrestling-Kommentator.
Richtig.
Sag doch mal betröppelt, auf jeden Fall. Das sagt man wirklich viel zu wenig. Farooq hat auf jeden Fall The Rock zurück zum Ring gerufen, der war mit ihm noch nicht fertig. The Rock kam auch und blieb aber erst nochmal außerhalb des Ringes stehen. Aber dann plötzlich von hinten, es war D'Lo, der den ersten Schlag ausgeführt hat, von hinten gegen Farooq.
Du gehst einen Schritt zu weit. Du hast einen Teil vergessen. Weil die beiden ja treffen sich ja dann quasi nochmal in den Ring, zusammen auch mit der NOD. Dann gibt's ja erstmal eine Klopperei zwischen den beiden, erstmal eine Schubserei und dann gibt's ja eine Schlägerei und dann werden die beiden ja erstmal von Referees und auch von der restlichen NOD ja quasi getrennt. Und man denkt, oh, ne, die streiten sich zwar, aber die sind ja doch irgendwo zusammen. Und dann haben wir ja diese Szene, die du gerade angesprochen hast. Ne? So Rock ist außerhalb des Rings, Farooq ist im Ring und sagt, hier, jetzt kommen wir los, kommen wieder zurück. Ne? Und dann gibt's ja dieses Signal von The Rock
genau.
Mit der Augenbraue.
Das war's.
Das ist ein geiler Moment, oder?
Absolut. Also, als er quasi das Kommando mit der Augenbraue gegeben hat und dann die Nation über ihren eigentlichen Anführer hergefallen ist, das fand ich total raffiniert, wenn man so möchte. Also es war so ein kleiner Kniff, sage ich mal, der mir aber in der Situation total gut gefallen hat, der auch gezeigt hat, das war eigentlich ein Plan von Anfang an. Und vorher hat die Nation ja noch beide auch geholfen zu trennen und da hat man ja auch gar nicht gedacht, dass die plötzlich wirklich gegen Farooq turnen und ich dachte mir auch, okay, dann kommt dieser richtige Turn, der kommt vielleicht erst, ich hatte es auch nicht mehr so im Kopf und dann tatsächlich diese Attacke in der zweiten Phase quasi, das war, ja. Ich fand das total clever.
Ja, man hat auch die Zuschauer so ein bisschen in Sicherheit gewogen, dadurch, dass man gesagt hat, ja, hier, die wurden ja erstmal noch getrennt und so. Und ja, vielleicht sind die ja trotzdem noch, vielleicht raufen sich ja wieder zusammen, weil ne, die anderen sind ja offensichtlich noch nicht einig, zu wem sie halten sollen oder so. Vielleicht fühlen sie sich ja wieder zusammen. Aber nein, es gab dann die Attacke von Karma, von D'Lo und von Mark Henry. Es gab auch dann den Rock Bottom von The Rock. Und dann eben auch eine ganz kurze Promo, wo er dann eben sagt, dass er nicht nur der Leader der Nation of Domination, sondern auch der Ruler der Nation of Domination wäre. So.
Ich dachte, ist der Sid.
Dann,
Ich dachte immer, es ist der Sid.
Der ist der Ruler of the World. Ja. Ist ein feiner Unterschied. Aber das war ein starkes Segment. Und das geht ja hier gleich weiter. Deswegen würde ich auch gleich jetzt tatsächlich hier bleiben, weil ich finde diese zweite Stunde, ja, das ist das. Ich fand diese zweite Stunde, den Anfang der zweiten Stunde fand ich genial, weil du wirklich so, pam, 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 die ganzen Sachen hintereinander bekommen hast. Dann gibt's noch kurz einen WWF Rewind, Pete Rose und Kane bei WrestleMania. Nice to have. Aber Shaggy, dann kam ein Segment, das auch ein Grund ist, weshalb wir hier diesen Podcast überhaupt zu diesem Abend machen.
Ich glaube, das war der Hauptfaktor, warum sich Markus für dieses Datum entschieden hat. Ich glaube, da waren wir uns ja dran erinnert. Das war ja auch ein wichtiger Moment.
Es waren eigentlich die Beverly Brothers, aber das war der zweite Grund.
Okay, der zweite Grund, jetzt hat der Olaf sie schon wieder verwechselt. Mein Gott. Das war ja wirklich ein großer Moment. Markus hat es am Anfang schon gesagt, das erste Mal, dass ein Wrestler aus der WCW beziehungsweise NWO wieder zurückgekommen ist zur WWF und da dann auch wirklich für einen Unterschied gesorgt hat, obwohl es jetzt auch in Anführungsstrichen nur ein X-Pack letzten Endes war. Aber das war schon wirklich ein cooler Moment. Also es fing ja damit an, dass China und Triple H, also die restliche D-Generation X, die noch übrig war, weil Shawn Michaels ja jetzt weg war, zum Ring kam und es ging auch direkt in Richtung Shawn Michaels. Ein Triple H sagte, you dropped the ball. So, und jetzt ist er da, er kümmert sich um die Probleme. Er ist jetzt der hier die Entscheidung trifft und sagte auch, das ist jetzt quasi, this is the genesis of the DX, also keine Ahnung, die Neugeburt von der DX, und er wird jetzt eine Armee um sich schüren, die sich darum kümmert, und das war schon ein cooler Moment. Und er sagte dann auch, wenn man da Hilfe braucht, dann schaut man nach seinem eigenen Blut, nach seiner Familie, nach seinen Freunden, nach der Clique. Und dann ist das Publikum auch abgegangen in dem Moment schon. Und dann kam X-Pac zu DX-Musik zum Ring. Und was mir da aufgefallen ist übrigens, gab erstmal eine Umarmung, ein Triple H's raus am Ring, hat ein X-Pac vor dem Ring schon umarmt. Und im Ring gab es ein Abklatschen zwischen X-Pac und China. Und das sollte nicht das letzte Abklatschen der beiden in ihrem Leben sein.
Ach, Shaggy.
Also, du bist ein Arm.
Ja. Und vor allem wird hier nicht nur abgeklatscht, hier wird auch scharf geschossen, muss man dazu sagen.
Das sollte noch ein paar Mal in der Leben dabei passieren.
Und X-Pac schnappt sich ja hier dann das Mikrofon und richtet ja auch erstmal seine Worte an Hogan und sagt, Hulk Hogan, you suck, pal. Ja, gefährlich ohnehin, das ist so ein bisschen manche seiner Aussagen sind so ein bisschen fremdschämend. Also weiß ich auch nicht, Markus. Also da,
ja,
also er wollte, glaube ich, zu viel sagen, und dann ist es doch sehr einfach wieder rausgekommen.
Also vorweg, ich mag eigentlich Sean Waltman. Ich finde, das ist ein guter Typ. Ich finde es eigentlich ein unterbewerteter Typ, auch was er im Ring geleistet hat. Und ich finde ihn auch total sympathisch. Und ich finde, dass der schon zu Recht immer auch gute Rollen gespielt hat. Aber hier wurde meiner Meinung nach schon deutlich, was seine ganz große Schwäche war. Und das war einfach irgendwie Promos halten. Ich fand die Promo richtig schwach für das, was sie sein wollte. Also er hat angefangen, Hogan, du hast ja gerade gesagt, ich hätte nicht das Zeug zu NWO. Das hat er Olaf vorher auch angesprochen. Da gab es ja diesen Rückblick auf Thunder. Genau. Und da meinte er, weißt du was, Hogan, halte mal den Ball flach, denn du sagst. Also. Und außerdem, ja, der Bischof, der ist so weit in deinem Arsch drin, dass er dein Frühstück schmecken kann. Die interessanteste Aussage war tatsächlich meiner Meinung nach, dass Sean Waltman halt gesagt hat, wenn Hall und Nash jetzt hier sein könnten, dann wären sie es auch. Die werden hier quasi in Geiselhaft gehalten von der WCW.
Genau.
Was ja auch nicht stimmt, die haben da schönes Geld kassiert. Aber ich meine, es war eine große Sache, dass so jemand wie Six später im X-Pac zurückgekehrt ist, aber tatsächlich fand ich jetzt beim nochmaligen Anschauen diese Promo richtig schwach, und ich habe auch das Gefühl, die Zuschauer haben nicht so auf ihn wirklich reagiert, wie erhofft.
Nee, es war nicht die ganz große Ekstase auf jeden Fall auf den Rängen, und das lag eben auch daran, dass die Promo nicht pointiert genug gewesen ist. Also bei diesem Satz mit Hall und Nash, da bin ich auch komplett bei dir. Das habe ich auch als den großen Satz und auch als den prägnantesten Satz hier aus der gesamten Promo so aufgefasst. Wobei ich dann auch sagen muss, wenn er dann Eric Bischoff anspricht nach diesem Satz und sagt, steck dir das weg, ne, Eric Bischoff, dann wirkt das eben auch so ein bisschen wie so Schulhof-Rhetorik. Und das hat irgendwie nicht so ganz gepasst zu dem Ganzen drumherum. Ich fand das insgesamt okay, aber es brauchte auch dann den Abschluss dieser Show, damit man diese Gruppierung oder diese Neuformierung, dass man das wirklich ernst nimmt. Weil das so an und für sich war, wie ich finde, okay, aber da muss man auch sagen, dass jetzt ein Six oder ein One, Two, Three Kids jetzt auch davor ja nicht die absolute Top-Nummer gewesen ist. Also ich finde, der war ja immer so ein bisschen das, ja, so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen, ist böse formuliert, aber er stand schon ein bisschen im Schatten von Hall und Nash und Hogan auch in der NWO-Zeit. Das muss man auch mal so sagen.
Ja, aber absolut. Aber wie gesagt, es war trotzdem der erste, der zurückgekommen ist. Und da begann ja jetzt eigentlich nur seine größte, erfolgreichste Zeit. Die begann ja jetzt hier mit seinem Auftreten. Und das war schon okay. Also ich fand es damals cool. Aber ihr habt auch recht. Es gab am Anfang einen riesen Pop. Also ganz am Anfang, als er kam, aber so mit der Zeit, auch im Laufe der Promo, wurde das deutlich leiser. Und das war tatsächlich, ich habe die Promo und auch dieses Segment auch größer in Erinnerung, als es letzten Endes war.
Ja. Auf jeden Fall sagt er dann eben auch, sie werden die WWF ins Chaos stürzen und das beginnt heute Abend. Auch da wieder ein bisschen Foreshadowing, was hier betrieben wird, auch damit die Leute natürlich bei der Stange gehalten werden. Stange ist ein gutes Stichwort. Wir haben danach noch eine kurze Vignette zu Velvines.
Oh, du immer mit deinen Witzen unter der Gürtellinie.
wo er anscheinend Selbstanalyse betreibt. Und, ja,
der hat gerade einen Film gedreht, Live Hard. Hat den jemand von euch gesehen?
Nee. Das ist Shaggys Rolle hier.
Aber ich habe tatsächlich neulich meinen allerersten Porno gesehen. Mein Gott, war ich da noch jung.
Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Auf jeden Fall hier dann eine Vignette zu Velvines, der dann demnächst debütieren würde. Und ich würde sagen, aber jetzt an der Stelle können wir rüberschalten, oder?
Jetzt, wo Tag haben wir ja. Schon noch gekommen, na gut.
Genau, komm, lass mal rüberschalten, damit wir hier so noch so ein bisschen dieses ganze Kropfzeug bei der WCW abhandeln können. Wir hatten ja Kasayashi gegen Chavo Guerrero, hatten wir ja vorher gehabt. Wir haben dann natürlich noch mal die Hinweise der Kommentatoren. Ne, wer wird der Partner von Kevin Nash gegen Lex Luger und Sting sein? Und ja, dann gab es das nächste Match, aber erstmal kam ein Raven hier zum Ring und Shaggy, du hast ja gerade schon angesprochen, Raven ist jemand, den du sehr magst und er hat jetzt hier auch eine längere Promo gehalten, auch in Richtung DDP und hat dann eben die gesamte Storyline mit dem eben nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was ihn motiviert. Ich fand das okay, wenn man den Raven-Charakter mag. Wie hat dir das hier gefallen?
Ich fand es super. Also du hast gesagt, ich mag Raven. Ich würde mal sagen, ich mochte Raven. Der ist ja heutzutage auch ein bisschen seltsam geworden. Also damals mochte ich ihn wirklich sehr, auch einfach, weil der auch was anderes hat, einen anderen Look, wohingegen wirklich seine Flock-Mitglieder im Nachhinein betrachtet alle sehr seltsam aussehen. Raven hat man es abgenommen. Ich fand das ganz geil. Und am Mike war der super. Ich mochte das. Ich fand es schön, wie er das rübergebracht hat. Der kann reden. Der konnte immer sehr, sehr gut reden. Das war eigentlich auch so das, wo er am besten drin war. Der war auch ein guter Wrestler, aber am Mike war der super und der hatte halt auch eine coole Ausstrahlung. Und die Fehde damals mit DDP, die hat für mich tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert und die funktioniert auch aus heutiger Sicht für so, wie ich finde, immer noch.
Genau, es geht ja da um die Schulkameraden, die Kinderfreunde irgendwie, Kindheitsfreunde und ja, da spricht er halt eben an, dass ein Diamond Dallas Page immer Angst gehabt hätte, dass ein Raven ein größerer Star wird als er und jetzt wird eben das eben Heimzahl und er wird seinen Schmerz spüren und so weiter und so fort. Markus, danach haben wir auch hier ein fantastisches Match. Wir haben Raven gegen Buff Bagwell, der begleitet wird von Scott Norton. Komische Konstellation irgendwie, oder?
Ja, was mir da auch aufgefallen ist, das war so der Moment, dass ich mir dachte, boah, ist die NWO beliebt, weil so der Backwell wurde ja richtig gefeiert hier und ja, an sich das Match, das war eigentlich nicht viel, das war ja Raven's Rules eigentlich, aber im Grunde ist es ja ganz schnell vorbei gewesen, dieses Match, denn es kam dann DDP durchs Publikum, der damals der People's Champion, der erste People's Champion war, wollte hier sich den Gürtel von Raven schnappen, Raven hat ganz schnell Reis ausgenommen, ist durchs Publikum auf der anderen Seite getürmt, DDP hinterher. Und Buff Bagwell hat hier einen Count-Out-Sieg ganz billig errungen. Aber in dem Fall war ja die wahre Geschichte, wie so oft an diesem Abend, auch erst nach dem Match. Denn DDP ist dann zu den Kommentatoren gegangen. Da gab es jetzt eine Diskussion, ob er jetzt ein Headset oder ein Mikro haben will. Der Bobby Heenan wollte ihm unbedingt sein Headset andrehen, aber der DDP wollte lieber ein Mikro haben. Aber dann hat der DDP eine wirklich gute Promo gehalten. Das war meiner Meinung nach so diese große DDP-Zeit. Da hat er auch ja Anleihe bei seinem Mentor Dusty Rhodes genommen, meiner Meinung nach, weil er hat ja auch nochmal über Raven gesprochen, meinte, du weißt ja gar nicht, was harte Zeiten sind. Du bist ja mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden und du hattest immer einfach. Du hattest reiche Eltern, du hattest alle Möglichkeiten. Ich komme wirklich aus armen Verhältnissen. Und er hat auch gesagt, es gibt Menschen, die müssen von 9 bis 5 einen Job nachgehen, den sie hassen, nur um ihre Familie irgendwie über die Runden zu bringen. Das sind Leute, die aus ärmlichen Verhältnissen stammen. Und ich bin auch ein Typ, ich nehme negative Dinge und bastel daraus positive. Und bei dir ist genau das Gegenteil. Du machst aus allem, was gut ist, machst du was Schlechtes. Und das war wirklich eine, ich sag's gerne nochmal, eine richtig gute Promo von DDP. Und ich mochte damals diesen People's Champion Charakter auch wirklich. Ich finde den Hard Diamond Dallas Page wirklich glaubhaft verkörpert. Und das hat auch richtig gut zu ihm gepasst. Also das war für mich auch einer, vielleicht so, nenn ihn Goldberg, der war aber in diesem Jahr zu dem Zeitpunkt noch nicht so groß, aber DDP war so ein mit der erste und einzige Eigenbau-Superstar zu dieser Monday Night War-Zeit, den man da selbst erschaffen hat.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich war auch damals absolut drin in dieser in diesem DDP-Charakter. Also ich fand ihn auch super. Ich mochte die Art und Weise, wie er sich hier verkauft hat. Auch, dass er ja da noch immer mit den Jeans angetreten ist, das fand ich irgendwie cool. Dass auch dieses ganze Zeug, was er damals ja auch vorher mit sich herumgetragen hat, Zigarre und Sonnenbrille und Ohrringe und keine Ahnung was, das hat er ja größtenteils abgelegt gehabt, sehr minimiert. Die Parallelen zu Dusty Rhodes auf jeden Fall absolut da. Und deswegen, diese beiden haben gut miteinander gemixt. Da wurde ja dann später auch noch einen Chris Benoit mit reingeworfen, dann um den US-Title. Und da kamen auch tolle Matches bei rum, muss ich sagen. Also das sind, glaube ich, auch gerade so aus den Midcard-Fäden ist das, glaube ich, mit das Liebste, was ich zur damaligen Zeit bei der WCW gesehen habe. Kommen wir zum nächsten Match. Da haben wir dann Disco Inferno gegen den guten Kidman. Und ich muss wieder sagen, Shaggy, wie geil ist denn die Musik von Disco Inferno?
Das ist mit die beste Entrance-Musik, die es im Business je gab. Ich habe das damals wirklich gefeiert. Es hat mich zurück zu den zur Disco-Musik gebracht. Und ich habe damals auch mir Schallplatten von den Bee Gees gekauft und Earth, Wind and Fire und. Ich fand das wirklich richtig geil. Und ich bin damals auch zum großen Saturday Night Fever Film, also der Film mit John Travolta, Fan geworden. Den fand ich geil. Also ich fand es super und Disco Inferno mochte ich auch sehr. Auch der ist mittlerweile ein Charakter, wo man sagen muss, naja, nicht alles, was er sagt, ist Gold, aber das ist auf jeden Fall jemand, der damals in der Undercard super unterhalten hatte. Also ich mochte den gerne.
Ich wollte gerade noch sagen, mir ist hier mal wieder aufgefallen, mit welcher Hingabe Disco Inferno dieses doch ein bisschen alberne Gimmick irgendwo hier spielt. Das hat mir wieder sehr gut gefallen, aber magst du was noch was sagen?
Ja, wie gut war der in diesem Match? Also ich finde tatsächlich, Disco Inferno ist ein sehr unterbewerteter Wrestler, der heute bei Twitter ganz gern provoziert, der Shaggy hat's ja angesprochen, hat aber einen interessanten Job. Der sucht ja irgendwie im größten Nachtclub von Las Vegas, sucht er die Tänzerinnen aus. Also das ist, hat halt mit dem Wrestling halt nicht nur noch am Rande zu tun, aber tatsächlich finde ich, als Wrestler ist er heutzutage unterbewertet. Er war kein Main Eventer, musste auch nicht sein, aber das war ein wirklich solider, guter Wrestler, der in dieser Midcard sein Gimmick gut gespielt hat, der, wenn es drauf ankam, ich finde, das hat man in diesem Match auch gezeigt, auch richtig abliefern konnte. Und eigentlich schade, dass er so ein bisschen vergessen ist. Also ich finde schon, dass das eigentlich wirklich ein solider Typ ist, den man, also jemand will man doch im Kader auch haben.
Absolut. Und auch hier in Kidman, das muss ich auch mal dazu sagen, also wie der hier die Aktionen verkauft hat, bis zum geht nicht mehr, ne? Also diesen Front Slam am Anfang, auch die Clothesline, wirklich, die er dann hier mit einer Drehung quasi eingesprungen hat, auch dass ein Disco ihn hier einfach mal im hohen Bogen mit dem Hip Toss aus dem Ring schmeißt. Ich muss sagen, das war auf jeden Fall hier in der Show das beste Wrestling-Match bis hierhin, was auch nicht so schwierig ist. Aber die beiden haben sich hier dann auch wirklich für die Kampfzeit, die jetzt ja auch nicht so ewig lang war, 5,5, 6 Minuten knapp, die haben sich hier wirklich den Arsch aufgerissen. So, das muss ich mal ganz klar sagen. Und mir hat das echt gut gefallen. Mhm. Beide, also Kidman hatte damals ja einfach eine etwas blöde Rolle, sage ich mal. Aber
ekelhaft war der. Pfui, ungewaschen, dreckig, Löcher im T-Shirt, stinkende Hose, ungewaschene Haare.
Pfui. Die Flöhe darfst du nicht vergessen. Die Flöhe, der hat sich ja ständig gekratzt.
Ja. Und er wollte gar nicht da sein. Beim Einzug hat er noch gesagt, I don't wanna be here. Also der Arme. Ja. Und trotzdem hat er dann Tori Wilson geheiratet.
Da hat er auch dann da die Dusche dann entdeckt dazwischen, aber egal. Nein, aber ich fand, das war für das, was es sein sollte, war das echt ein schönes Match. Es gab so einen kleinen, ja, eine kleine gebotschte Aktion hier bei dem bei der BK-Bomb oder bei dem Lowdown, den wir hier gesehen haben. Aber am Ende hat dann eben auch eine Disco Inferno hier dann eben mit dem Piledriver seinen damals neuen Finisher präsentiert und konnte dann Kidman hier besiegen. Das konnte man absolut so machen, war eigentlich eher so ein zwischendurch Schmankerl, würde ich es einfach mal so nennen, bevor dann die dritte Stunde anbricht. Aber so insgesamt, Shaggy, in der zweiten Stunde jetzt hier nicht so mega viel passiert.
Nee, aber die zweite Stunde endete mit diesem schönen Match schon ganz gut. Aber ansonsten, viel ist schon passiert. Also viele Matches waren es.
Ja, aber jetzt nichts von Belang.
Nee, nichts von Belang, Leute. Tatsächlich. Aber auch kein Match, das wirklich dann ja jetzt eine langfristige oder länger angelegte Story hatte oder zu einer geführt hatte. Nö, das waren einfach kurze Matches, um sich viele Wrestler auf die Karte zu bringen, viele Wrestler in der Show aufzustellen, in aber nicht wirklich wichtigen Matches.
Ja, und wenn du halt dann eben mal zur WWF rüberschaust, was die hier quasi in ihrer ersten Stunde dann doch rausgehauen haben mit Austin und McMahon und
Blackman
natürlich und LOD natürlich und Kurgan und so. Nein, aber gerade der Anfang, den fand ich halt bedeutend stärker. Und dann eben gerade zum Ende hin die Hints in Richtung, was passiert in der zweiten Stunde. Da war der Aufbau schon ein bisschen knackiger und ein bisschen durchdachter in meinen Augen. Und ja, mit diesem Match oder nach diesem Match brach dann Stunde 3 an. Auch wie heutzutage auch 3 Stunden einfach für eine wöchentliche Show. Viel zu lang. Egal, hier bekommen wir jetzt das nächste Match, was dann auch tatsächlich so ein bisschen ja Pay-per-View Bedeutung haben sollte. Wir bekommen nämlich Kurt Hennig, begleitet von Rick Root, der sich auch gleich Richtung Kommentar begibt, gegen Jim Neidhart. Und auch hier, warum war denn Jim Neidhart hier plötzlich so dominant, Markus?
Ich weiß es nicht. Also interessant war in dem Fall ja diese finale Angle. Ich springe jetzt zum Ende, weil das vielleicht auch die Erklärung ist. Es gab ja dann eine Attacke von Rick Root gegen Jim Neidhart, denn es gab diesen Bearhug von Neidhart, der war quasi am Gewinnen. Hennig winkt zu den Root heran, meint, jetzt komm, hilf mir schnell. Daraufhin wurde dann der Ringrichter geschubst und dann ja ging's drunter und drüber, sage ich mal, Disqualifikation, Matchabbruch und dann ging's erst richtig los. Jim Neidhart wurde mit Handschellen am untersten Seil gefesselt. Die beiden NWO-Mitglieder gingen weiter auf ihn los. Plötzlich wurde der Neidhart gerettet, vermeintlich gerettet, vom British Bulldog. Es hat dann auch noch Brian Adams mitgemischt und dann kam auch noch Bret Hart und hat hier für Recht und Ordnung gesorgt. Und ich fand das insofern interessant, weil ich mich da gar nicht mehr dran erinnert habe. Hier wurde also eine Reunion der Hart Foundation angeteased, sag ich mal. Bret hat sich das Mikrofon genommen und hat gesagt, okay, diese unfairen Aktionen, dieses Durcheinander, die Zeit hat jetzt ein Ende. Er musste, also dieser Satz, da habe ich gleich die Augen verdreht, er meinte doch, denn niemand weiß besser als ich, was es heißt, betrogen zu werden. Und dann hat auch noch der NWO und Hogan gedroht. Und ja, dieser Tease von der Rückkehr der Hart Foundation, die ist aber nie gekommen. Und warum ist das nicht gekommen? Das wäre genau... Stattdessen hat man ja später, wir haben sie schon hier auch mal gehabt, Bret als Hogan-Schützling, als Hogan-Speicheljäger präsentiert, was ja nie wirklich funktioniert hat. Aber was wäre, wenn, habe ich mir da nur gedacht, als ich das jetzt gesehen habe. Also warum hat man die drei denn nicht wieder zusammengetan zu so einem kleinen Stable? Hätte man vielleicht noch den Benoit reinbringen können?
Ich wollte es gerade sagen, Benoit wäre genau der richtige Mann da noch gewesen.
Der kam ja auch dann mit dem Calgary Hitman-Trikot.
Genau, das habe ich nämlich auch als Hint hier verstanden.
Genau. Und
Wie gut hätte das denn funktioniert? Aber meine Vermutung ist, dass man zwar diese Idee gehabt hat, aber dass beispielsweise ein Hogan das vielleicht nicht wollte.
Oder ein Bulldog es vielleicht nicht mehr konnte. Also das kann natürlich auch sein. Und da kommen wir zum eigentlichen Lowlight in der Show.
Das war aber noch nicht so weit.
Das stimmt, aber ich rede ja auch von der Hose des Bulldogs. Das war tatsächlich das Low. Also habt ihr die Hose gesehen? Wie schlimm sah das denn aus? Schlafanzughose.
Der war halt überrascht.
Ist aus dem Bett gekommen gerade.
Aber wahrscheinlich. Aber mal ganz ehrlich, Hart Foundation gegen NWO, wäre das nicht geiler gewesen als irgendwie zwei NWOs gegeneinander?
Ja. Und ich hatte auch in dem Moment, also als ich hier Kurt Hennig gegen Jim Neidhart gesehen habe, so, weiß ich nicht, muss ich nicht haben. Dann so Jim Neidhart und British Bulldogs zusammen, ja, okay, war damals schon nicht mehr der beste Zeit, aber als dann Bret Hart dazugekommen ist und als dann Chris Benoit dann auch noch mit diesem Shirt hier aufgetaucht ist, hab ich mir gedacht, so, Mensch, das wäre doch richtig geil geworden. Also, ja. Ich bin da komplett bei dir, Markus. Das wäre ein Money gewesen.
Ich hab mich richtig geärgert. Tatsächlich, weil, was hätte sein können? So viel verschenktes Potenzial. Es ist halt leider oft, wenn man sich diese alten WCW-Sendungen anschaut, da wäre halt noch so viel mehr möglich gewesen, wenn man ein bisschen flexibler gewesen wäre und nicht nur auf immer das Gleiche gesetzt hätte.
Ja, eben. Da siehst du eben dann, was die Politics auch ausgemacht haben, dass dann immer dieselben Leute nur im Main Event gewesen sind, dass man hier, wobei das ist ja auch so ein Ding, das ist ja eigentlich eine Storyline, die schreibt sich ja eigentlich von selbst irgendwie bei diesen
Hogan gegen Brett und im Unterbau NWO gegen Hart Foundation, das ist ja absolut Money gewesen. Weil Hogan gegen Brett gab's ja auch nie bei WWE. Das ärgert mich schon wieder. Bin schon wieder stinksauer.
Das merkt man gar nicht, du. auf jeden Fall, wir haben es gerade schon angedeutet, nächstes Match, das ging ja dann auch relativ fix hintereinander über, gab es dann eben ein Match um den WCW World Television Title mit 10 Minuten Zeitlimit, auch wenn das Match deutlich kürzer gewesen ist. Wir bekommen auf jeden Fall Booker T, den amtierenden Champion, gegen Chris Benoit, der eben hier dann mit dem Calgary Hitman Shirt aufgetaucht ist. Und auch hier, Shaggy, das war ja eine Matchpaarung, die hat man ja sehr, sehr oft gesehen. Und das war jetzt auch so das Wrestling-Match hier eigentlich in dem gesamten Showcase, den wir hier haben.
War es auf jeden Fall. Und du hast es gesagt, die hat man sehr oft gegeneinander gesehen. Ich hatte mich da auch gefragt, ich habe es jetzt dann vergessen zu googeln, fällt mir gerade ein. War das nach dieser langen Matchserie oder war es der Beginn der Matchserie?
Davor, glaube ich, war das.
Genau.
Die hat sich daraus entwickelt. Das war, glaube ich, das zweite Time-Limit-Draw in dem Fall.
Okay, deswegen hat sich das dann auch logische Geschichte erzählt. Ja, das sind ja zwei Wrestler, die es auch wirklich können, die wirklich auch cool sind, die auch eine gewisse Chemie miteinander hatten. Ich war kein großer Fan der Matchserie der beiden insgesamt, aber hier habe ich mich auch irgendwie gefreut, die beiden noch mal so zu sehen, wobei ich auch finde, dass man mit Benoit sieht, ja, wir kennen die Geschichte, aber hier sah er auch wirklich so ein bisschen so, also wenn man ihn so sieht, ich weiß nicht, das ist einem vorher nicht aufgefallen, aber der hatte schon auch so einen komischen Look, oder? So in dem Match besonders.
Naja, der projiziert
sich ein bisschen was ein. Ich fand es ein bisschen unangenehm, ihn zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Match natürlich, die beiden haben können es halt auch.
Ja, das war auf jeden Fall ein gutes Match, das beste Match hier in der gesamten Show. Und das war, also für mich persönlich, hat es gerade zu Beginn zu lang gebraucht, bis es irgendwie in Fahrt gekommen ist. Da war viel Belauern da und dann hier so ein bisschen hin und her. Aber Markus, mir hat hier der Matchfluss irgendwie gefehlt.
Ja, ich war auch kein Fan von der Best-of-Seven-Serie. Es sind einfach zu viele Matches, immer wieder gleich. Und ich fand das Match, es war schon technisch quasi in Ordnung. Aber ich bin auch nicht der größte Fan von langen Matches bei den Wochenshows. Ich meine, ich weiß schon, 3 Stunden müssen gefüllt sein. Aber so ein 15-Minuten-Time-Limit-Draw, das hinterlässt bei mir generell dann irgendwie so einen bitteren Nachgeschmack. Das ist nicht so meins.
Wobei das hier nur 10 Minuten waren.
Ja, stimmt. Aber es hat sich länger angefühlt. Es hat sich angefühlt wie 15 Minuten.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde das so witzig, weil ich weiß, dass damals auch ganz viele Leute so hoch über diese Match-Serie gesprochen haben. Also ich fand die auch okay, aber das war jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, da sind für mich die besten Wrestling-Matches zustande gekommen.
Ganz ehrlich, ich meine, die Television Championship war ja auch weitestgehend ein wertloser Titel.
Das stimmt.
Also fand ich zumindest immer so. Es war also den hat Disco Inferno mal getragen, als er noch ein Witzcharakter war. Und auch sonst, ich meine, die Television Championship, das, ja.
William Regal, hallo?
Ja, das ist ja schon viel, viel länger her.
Das stimmt.
Johnny B. Bad, ich erinnere mich noch.
also ansonsten, das Match hier war ordentlich. Wir haben ein paar harte Aktionen gesehen von so einer doppelten Crossbody-Kollision, die wir hier in der Mitte des Rings gehabt haben. Wir hatten die Sidekicks gehabt. Wir haben eine verfehlte Heatseeker-Missile gesehen von Booker T, danach den Crossface, dann den Schlagabtausch und dann ertönt eben die Glocke und der Kampf ist vorbei. Chicago hätte hier gerne mehr gesehen, das muss man auch mal sagen. Also hier auch sehr laut und let them fight. Rufe, aber das gab's natürlich nicht, weil man hier, wie hab schon gerade gesagt, diese Best-of-Seven-Serie natürlich aufgebaut hat. Kann man so machen, gerade im Hinblick darauf, dass da eben noch so viel mehr kommen sollte. Hat man hier eben da so ein bisschen auf Zeit gespielt quasi und hat die Storyline aufgebaut. Ich muss sagen, ich habe immer ein bisschen Probleme mit Booker T-Matches. Ich mag Booker T nicht so gern. Ich weiß nicht, ich finde den irgendwie. Nee, ich bin kein großer Freund von Booker T. Machen wir weiter hier noch bei der WCW. Wir haben nochmal die Nitro Girls und dann eben auch die Ankündigung, Goldberg ist da. Auch den werden wir noch sehen, wenn wir alle Stars haben. Dann muss da auch ein Goldberg dabei sein. Aber erstmal bekommen wir hier noch ein bisschen
noch ein Match.
Luchador.
Yes, noch ein Match.
Noch ein Match, natürlich. Auch wieder ein Match, was nicht viel Sinn und Verstand hat und was sehr kurz ist. Ultimo Dragon gegen Psicosis. Eigentlich, Markus, zu Beginn ein recht flott geführtes Match. Also dafür, dass es dann nach 2 Minuten im DQ endet.
Ja, es war ganz komisch. Also wieder ein Match ohne Geschichte, sag ich mal, im Vordergrund. Und dann, es gab einen Eingriff vom Raven's Flock. Und es war halt dann wieder schnell zu Ende. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich mir schon, ach, schon wieder ein unschönes Ende. Weil das haben wir jetzt schon mehrmals gehabt in dieser Sendung. Also diverse, nicht nur im großen Debütmatch oder Eröffnungsmatch mit den Beverly Brothers. Aber wir hatten es ja bei Raven gegen Buff Bagwell, wir hatten es dann jetzt nochmal bei Rude und Neidhart bei Hennig und Neidhart, Booker T gegen Benoit hatte auch ein Draw-Finish und jetzt halt schon wieder. Und ich finde, man hat schon gemerkt, den Leuten hat das jetzt auch schon gereicht. Die Reaktion, die war schon leicht genervt. So kam das zu mir ein bisschen rüber.
Ja, es war eben auch viel Stückwerk einfach. Man hat gemerkt, dass du hier bist und aber eigentlich keine Konsequenz aus dem entsteht, was du hier gerade siehst. Und das ist natürlich auch für den Zuschauer irgendwo frustrierend. Und auch hier, also die große Fehde hat sich jetzt daraus ja auch nicht gerade entsponnen. Für mich hat es sehr willkürlich gewirkt, was dann hier eben passiert ist. Das hat man auch vorher eben nicht die Kommentatoren haben es auch nicht geschafft, das groß zu erklären. Das ging ja um diese Verletzung von Lodi in einem Match gegen Psicosis, deswegen gab es hier den Eingriff. Aber das hat mir ein bisschen gefehlt, dass man das vielleicht im Vorfeld mit einem kleinen Trailer noch beleuchtet. Irgendwie so, also das hätte man ein bisschen besser erklären können und dann auch wieder so ein Match, was 2 Minuten ging und dann eben nach einem Dive nach draußen, wo die beiden draußen sind, dann gibt's auf einmal den Tumult. Naja. Aber Shaggy Goldberg ist hier und wir bekommen das Match mit dem Herrn Goldberg und diesmal dann eben gegen Ray Trailer. Und natürlich wird hier auch nochmal auf die großen Main-Events hingewiesen, aber erstmal jetzt zum Abschluss dieser letzten Stunde, ne, Goldberg.
Goldberg gegen Ray Trailer und Ray Trailer, ja, Wrestler, ich weiß jetzt nicht, ich habe nicht mehr mitgezählt, Nummer 20 der ehemaligen WWF-Superstars, der ehemalige Big Boss Man, der ja dann auch noch später unter anderen coolen Gimmicks, mein Lieblingsgimmick ist natürlich, unser aller Lieblingsgimmick ist natürlich das des Guardian Angels, dürfen wir nicht vergessen.
Das war aber vorher.
Ja, aber das ist natürlich unser aller Lieblingsgimmick gewesen, ja. was Ray Trailer hier verkörpert hatte. Der hat gedacht, heute, Goldberg ist ein namhafter Mann, da verkaufe ich jetzt mal alles, was der mit mir macht. Also Ray Trailer, da auch nicht mehr zu seiner Hochzeit, würde ich sagen.
Aber doch, die Hochzeit kam doch später noch bei WWE.
Das stimmt, das war auf jeden Fall.
Also ich fand die recht cool, dann die Big Boss Man Bodyguard-Zeit. Aber findet ihr nicht, dass Trailer eigentlich überraschend lange durchgehalten hat gegen Goldberg?
Ich fand es überraschend, dass Goldberg eigentlich überhaupt gar nichts verkauft hat.
Naja, Goldberg.
Ja.
der 67. Sieg war das für ihn offiziell.
Genau, es war ein typisches Goldberg-Match zur damaligen Zeit. Ray Trailer hier durchaus mit ein paar Aktionen, die er angebracht hat, beispielsweise einen schönen Spinebuster, aber den Snowsailed Goldberg einfach und dann gibt's den Spear und den Jackhammer. Davor gab's noch einen ziemlich komischen Takedown, wo sich beide irgendwie merkwürdig angeguckt haben, weil sie nicht genau gewusst haben, was sie machen sollen. Auf jeden Fall kurzes Goldberg-Match und der 67. Sieg. Und dann, wir haben ja beim Match zwischen Finlay und Saturn schon gesagt, ja, hier, da ist ein bisschen was aufgebaut werden muss. Dann sehen wir eben, wie ein Saturn sich mit Goldberg anlegen möchte, aber das Flock ihn zurückhält. Ich frag mich, warum hat das Flock nicht gemeinsam einfach auf Goldberg eingedroschen?
Nee, der hat nichts verkauft.
Ach so, okay.
Nichts gebracht.
Na gut, touché. Da kann ich nichts gegen sagen. Sollen wir dann gleich hier noch zu dem Co-Main-Event kommen?
Schalten wir um. Ich würde fast den Co-Main-Event und den Main-Event in einem Segment quasi abhandeln.
Dann machen wir das doch so.
Also, außer ihr seht das anders.
Oder gar nicht. Vielleicht können wir es auch gar nicht behandeln.
Entschuldige mal. Alle Stars waren hier vorhanden. Vergiss das nicht.
So sieht's aus. Dann schalten wir wieder rüber zur WWF und da haben wir ja Pause gemacht bei dem Kampf zwischen Taka Michinoku und Mark Merrow. Ja, aber bevor das losging, da kam ja erstmal Luna raus, lieber Shaggy, und hat dann hier für eine besondere Match-Ankündigung und eine Herausforderung gesorgt für Unforgiven.
Ja, war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so gebräuchlich, dass es so ein Match geben sollte. Sie hat Sable zu einem Evening-Gown-Match rausgefordert. Und ich dachte, also Sable mochte ich damals ja schon, muss ich sagen. Wobei eine Luna jetzt unbedingt nicht so als Lady in einem Abendkleid bekannt war. Aber warum auch nicht? Also man, ich habe mich dann damals auf das Match gefreut, muss ich sagen.
Die Promo war doch ganz lustig, weil Luna hatte die Regeln erklärt. Und sie meinte ja, wir beide tragen ein Kleid und wer am Ende weniger anhat, hat verloren. Und dann meinte sie, ich werde dich bis auf die Unterwäsche ausziehen, falls du überhaupt Unterwäsche trägst. Das Publikum hat dann gejubelt und dann meinte Luna noch, wir sehen uns, du Schlampe.
Genau. Ja, Slut kam gleich zweimal vor, auch sehr classy.
Aber das ist halt auch, Entschuldige, so 1998, ne, diese Match-Ansetzung und irgendwie diese Regeln und wie Sable reagiert und wie das Publikum abgeht. Und irgendwie, es hoffen wir alle quasi, dass Sable verliert, obwohl sie Sable ja mögen und irgendwie ganz verdreht.
Ja, das auf jeden Fall. Das passt auch sehr gut zum Match hier. Das sind wirklich dann so diese Momente, wo man sich dann aus dem Jahr 2020 irgendwie dann zurückerinnert und sagt, oh, so war das damals, das war ja komisch. Wir haben auf jeden Fall dann hier das Match zwischen Takami Shinoko und Mark Merrow. Eigentlich ganz okay, aber jetzt auch nichts, wo man sich längere Zeit dran erinnert. Zum Ende hin gibt's dann kurze Diskussion irgendwie mit Mark Merrow und Sable. Daraufhin steigt Sable aufs Apron. Das lenkt Mark Merrow zuerst ab, sodass er eingerollt wird, aber gibt ihm vielleicht die Chance, dass er einen Cheapshot durchbringen kann, TKO. Und dann ist das Ding hier gelaufen. Ja, Shaggy, wie würdest du hier das Match beschreiben in drei Worten?
Ja, es sollte eine Fortführung einfach der Story zwischen Mark Merrow und Sable letzten Endes sein. Und so viel ist da jetzt auch nicht passiert. Also man den Eingriff oder die Ablenkung von Sable genutzt, zum einen, um Mark Merrows Heel-Persona nochmal in den Vordergrund zu führen, zum anderen nochmal zu zeigen, dass die beiden sich auch nicht grün sind. Also kann man so machen, hat völlig jetzt nicht schlimm. Aber interessant, dass so Leute wie Taka und Agia, der ja auch so ähnlich eingesetzt wurde, die ja erst als quasi die neuen ja Aushängeschilder der Cruiserweight oder Light Heavyweight Division dargestellt werden sollten, jetzt beides hier eher Edeljobber waren, wobei ja, Taka ja noch
ja, war
eine
noch
kleine
Champion.
Story bekommen
hat. Der Taka war sogar Champion damals.
Ja.
Also das ist schon bemerkenswert, finde ich.
Ja, so ist es. Und Markus, dann haben wir hier gleich noch noch einen Eingriff gesehen. Also erstmal Mark Merrow und Sable streiten sich dann noch im Nachgang bis die Rampe hoch und wir sehen dann noch einen Taka, um den sich Sable ja noch kurz vorher gekümmert hat und daraus entbrannt hier dann dieser Streit. Der blieb dann liegen und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, dass er hier eins in die Nüsse bekommen hat, da bekommt er dann auch noch Gesellschaft und wird nochmal angegriffen. Was passiert denn da?
Drei kleine Japaner kamen aus dem Publikum und haben Taka attackiert. Niemand wusste, was los ist. Wir wussten später, da hat sich dann Kai and Tai daraus entwickelt und da hat man noch eine kleine Geschichte mit Taka erzählt. Unter anderem war ja Funaki da dabei, der später noch groß Karriere machen sollte bei WWE. Und in dem Fall war das quasi Vorgeschichte der Fehde.
Genau, das war Dick Togo. Wer war denn der Dritte? Dick Togo, Sho Funaki und ich habe irgendwie vergessen, wer der Dritte gewesen ist.
Mans Teo.
Okay, sehr gut. Hatte ich mich nicht mehr im Kopf. Auf jeden
Fall. Sowas weiß ich, dummerweise.
Ja. Sonst weiß er nichts, aber sowas weiß er.
Wenigstens kann ich die Beverly Brothers auseinanderhalten.
Genau. Dann gehört dir auch das nächste Match hier, Shaggy, weil das war ja der Kampf, bei dem ich wieder aufgewacht
habe. Ja, habe ich mich sehr, sehr drauf gefreut, weil das endlich ein groß aufgebautes Titelmatch, das wir seit Wochen, Monate lang gefeiert haben. Gerade zwei Teams, die sicherlich die Division in den Jahrzehnt mitgeprägt haben. Weder noch, gar nichts davon. Der New Midnight Express, Bodacious Bart, ja, und Bob,
was Bombastic war
Bob? Bombastic Bob natürlich gegen die Headbangers mit Jim Cornette am Ring. Und Jim Cornette hat ja natürlich noch eine Überraschung parat. Die hat uns alle umgehauen. Die Charisma-Bombe schlechthin in einem schlecht sitzenden Anzug. Der damalige NWA-Champion Dan Severn, auch ein MMAler, der da schon groß war, aber so als Wrestler, ich weiß ja nicht.
Ja, der Pornoschnauzer war doch schön.
Der Schnauzer ist cool. Ich überlege das gerade, mir tatsächlich einen Schnauzer zuzulegen.
Oh, bitte nicht. Du trägst auch immer so Anzüge.
Genau, aber gut sitzende Anzüge. Gut, aber die 90er.
Ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, ich würde jetzt umschalten, tatsächlich. Also, 1998, Amerika, ich gucke jetzt Wrestling, jetzt würde ich wirklich umschalten. Also dieser Jim Cornette, der hat echt gesagt, ja, ich bringe hier die Stars heran, quasi analog zu Tony Schiavone, und da hat aber den Dan Severn gemeint, also diese ganze NWO-Geschichte, NWA-Geschichte, freudsche Versprecher in dem Fall, die war halt von Anfang an zum Scheitern verurteilt, und ich weiß gar nicht, warum man hier Zeit verschwendet hat. Man hatte auch richtig, du hast ja gemerkt, du hättest eine Stecknadel fallen lassen können, und ich hatte auch nicht mehr am Schirm, die Headbangers waren ja damals NWA Tag Team Champions.
Wusstet ihr das? Wieso überhaupt? Das kann ich überhaupt keine Ahnung, wusste ich überhaupt nicht.
Nee, diese NWA-Geschichte ging auch damals vollkommen an mir vorbei. Wie das Match ja übrigens auch. Ich finde, am besten fand ich immer noch diesen Moment, wo ein Jim Cornette hier die Tag-Team-Synchronität zwischen Bart und Bob irgendwie da huldigt und die beiden vollkommen aneinander vorbeilaufen im Ring in so einer Suplex-Elbow-Drop-Kombination und so, ah ja, hier, das ist ja absolute Synchronität, und du merkst, die wissen gerade gar nicht genau. Ich habe gedacht, es sollte ein Leg-Drop aus dem Suplex heraus werden, und ich glaube, Bob Holly dachte das auch, aber Bart Gunn hat sich das dann zwischendurch anders überlegt, und ganz, ganz furchtbar. Und auch dieser Rocket-Launcher am Ende sah doch auch kacke aus.
Ja, der sah auch kacke aus. Ende. Aber wer gar nicht kacke aussah, aber übrigens, ich fand Bart, das war ein hübscher Mann. Also ich fand, der sah da richtig gut aus mit seinen langen Haaren und ohne Schnauzer. Also das hat dem schon ganz gut gestanden. Ist mir gar nicht so in Erinnerung geblieben, dass der eigentlich ein relativ gut aussehender Mann war.
Okay. Das ist ja auch Bodacious Bart.
Ja, eben. Ist wirklich Bodacious gewesen. Also ich fand, Was heißt Bodacious?
Schick.
Schick?
Keine Ahnung.
Schicke Bart. Doch, das kann natürlich passen.
Ich gucke jetzt nach.
Guck mal, was Bodacious. Bodacious, ihr wisst ja gar nicht mehr, wie es geschrieben
ist. Ist übrigens aufgefallen, der New Midnight Express wurde hier nur als Midnight Express angekündigt.
Es ist doch viel besser als schick. Es ist toll. Toll, aufregend, großartig oder auch riesig. Ich finde aber, der tolle Bart finde ich super.
Der tolle Bart.
Das reicht für mich vollkommen aus. Wunderbar. Ja, auf jeden Fall, hier gewinnt dann am Ende gewinnt der Midnight Express mit dem Rocket Launcher, dem Verunglückten, sind neue NWA Tag Team Champions, und dann kommt Dan Severn auch noch in den Ring mit seinem zerknitterten Anzug und schlägt noch ein bisschen auf die Headbangers ein. Ja, brauche ich auch nicht.
Weiter, einfach weitermachen.
Genau, einfach weitermachen. Dann haben wir hier, sind wir doch noch bei einer Call-In-Show gelandet. Steve Austin am Telefon, was dann auch irgendwie aufs Hallenmikro übertragen wird.
Er hat seinen einzigen Anruf, du hast ja einen Anruf, wenn du im Knast bist, der hat seinen einzigen Anruf genutzt, um live in der Show anzurufen. Ich finde, das zeigt schon hier von Einsatz.
Ja, wollte ich gerade sagen, das zeugt davon, wie viel Hass er gegen Vince McMahon verspürt, dass er hier nochmal die Kriegserklärung quasi aussprechen möchte. Fand ich super.
Ja, super.
Fand ich witzig. Und dass dann eine Jerry Lawler das auch hier gleich als, das ist doch eine Terrorwarnung, wenn er mich fragt, verkauft. Kommen wir dann noch, ich mache einen kleinen Sprung. Es geht weiter hier mit dem Aufbau des Käfigs, weil im Main Event
damals
gibt es ja,
damals war mir, ich wusste das noch, aber es wirkt so wie aus einer anderen Zeit, oder? Wenn da dieser Käfig händisch aufgebaut wird und dann noch so verkabelt, dann wird dann noch so ein Band rumgezogen, hat sich übrigens auch eins gelöst. Heute kommt einfach von der Decke und fertig. Also da hat sich schon wahnsinnig viel getan.
Das stimmt auf jeden Fall. Aber ja, so war das halt eben damals. Da war noch viel Handbetrieb. auf jeden Fall, der Käfig wird aufgebaut, und um diese Zeit ein bisschen zu überbrücken, gibt's dann noch ein Interviewsegment mit einer großen Ankündigung für Unforgiven, Shaggy. Wir sehen Paul Bearer und Kane. Wir wissen, WrestleMania 14 hatten wir auch letztens im Match of the Week, gab es ja das erste große Aufeinandertreffen zwischen dem Undertaker und Kane. Undertaker hat gewonnen, aber Kane hat ja im Nachgang auch noch seinen Bruder attackiert, und das ist jetzt die Fortführung. Und Paul Bearer erzählt was von seinem Traum.
Er hat ihn nicht nur attackiert im Nachgang, sondern er ist ja auch aus mehreren Tombstones damals ausgekickt. Ich glaube, Undertaker brauchte damals 3, um letzten Endes den Sieg einzufahren. Und klar, stand Kane jetzt nicht schlecht da. Und Paul Bearer sagte, ja, I had a dream. In diesem Traum gab es einen Ring, der umringt von Feuerflammen, von Flammen war. Und in dem Ring stand Kane allein. Und der Paul Bearer forderte den Undertaker jetzt auf, diesen Traum ja wahr zu machen und noch einmal gegen den Bruder anzutreten. Und zwar nicht in einem normalen Match, nein, in dem Match aus seinem Traum, einem Inferno, bei Unforgiven, in your house. Da sollte dann das Match stattfinden, und das Inferno-Match ist uns ja auch in Erinnerung geblieben. Und da hat man die Geschichte, ohne den Undertaker jetzt hier zu zeigen, auch nochmal doch schön weitergeführt.
Ja, Das kann man so machen, oder Markus?
Ja, absolut. Ich fand das gut, gerade weil man ja die Zeit auch überbrücken musste mit dem Käfig und nicht in die Werbung gehen wollte. Ich fand das auch sehr clever und auch interessant, wie man hier dieses Match angeteased hat. Das klang ja damals völlig verrückt. Ich meine, wir wissen heute, dass es ein Inferno-Match gab, aber wenn du es damals gesehen hast, ne, und da spricht er dann von einem brennenden Ring oder um den Ring brennt und alles, und das klang höllisch.
Ja, da war man auf jeden Fall auch gespannt drauf. Es war natürlich auch so ein bisschen sehr viel Effekt irgendwo, aber man wollte natürlich wissen, wie stellt man sich das denn überhaupt vor, so in dem Augenblick. Und deswegen, das hat gut funktioniert. Auch, dass man ja quasi die Illusion hier nicht zerbrochen hat, dass dieser Käfig jetzt erstmal aufgebaut werden muss, sondern die haben auch die Promo natürlich auf der Rampe gehalten. Also sind gar nicht bis in den Ring oder sonst irgendwo gegangen, sondern waren blind auf der Rampe geblieben. Das Publikum hat auch sehr, sehr stark auf Kane reagiert, also auch auf das Feuerwerk und auf die Musik. Das ist mir auch aufgefallen. Ja, und jetzt die Frage, wollen wir erstmal hier die WWF abfrühstücken oder wollen wir nochmal rüber zur WCW schalten?
Lass das hier fertig machen. Es war, ich habe zwar keinen Bock auf die WCW, aber lass uns tatsächlich das hier erst nochmal fertig machen.
Na gut, dann machen wir das fertig. Wir bekommen hier im Main Event das Cage-Match und da geht's um die WWF Tag Team Championships und da treffen Cactus Jack und Chainsaw Charlie auf die New Age Outlaws und hier wird dann eben auch nochmal im Vorfeld ein Terry Funk gezeigt, der von dem Match vom Vorabend, da gab's ja das Dumpster-Match, einen ganz fiesen Bluterguss an der Hüfte hat und noch angeschlagen ist und eigentlich wären ja Cactus Jack und Chainsaw Charlie die regulären Tag Team Champions, aber sie haben den falschen Müllcontainer benutzt und deswegen.
Was? Ja, was soll denn das? Warum hat mich da einfach ein Rückmatch gemacht? Ich habe diese Erklärung und diese, warum er den Titel dafür vakant erklären muss, das war eigentlich total, also unnötig.
Ja. Oder? Verstehe ich auch nicht. Also vor allem, weil das Match ist ja auch so in einem clean Finish geendet. Eben. Und das hätte genauso so sein können, ja. Naja.
Ist euch eigentlich aufgefallen, dass wir zwei Tag-Team-Titel-Matches am Stück hatten?
Das stimmt.
Nämlich nicht.
Auf jeden Fall das Match an sich auch hier wieder relativ kurz und knapp gehalten. Wir haben vor allem in der Anfangsphase gesehen, wie hier ein Terry Funk ordentlich durchgeprügelt worden ist.
Ohne Strumpfhose. Es war Chainsaw Charlie, aber er durfte irgendwie dann doch als Terry Funk auftreten. Das ist mir aufgefallen, weil ich habe mit Jackie erst vor gar nicht allzu langer Zeit über Chainsaw Charlie gesprochen, bei den Gimmicks, bei 2x5, und das war irgendwie da diese Übergangsphase von Chainsaw Charlie zu Cactus Jack, und das war schon bemerkenswert und sicherlich auch klüger, als den mit der depperten Strumpfhose da antreten zu lassen.
Zu Terry Funk aber eher, nicht zu Cactus Jack.
Habe ich Cactus Jack gesagt? Na, schwamm drüber.
Schwamm drüber.
Er wurde auch ein paar Mal von den Kommentatoren ja als Terry Funk hier genannt. Also das war dann eher, dass dieses Chainsaw Charlie Gimmick ja eher so ein, also ich habe es fast hier noch als Spitznamen quasi aufgefasst. Auf jeden Fall hier gab es dann auch gerade von Cactus hat hier wieder, also Mick Foley hat hier wieder einige Aktionen genommen, auch in den Käfig irgendwo, also diesen Backdrop in den Käfig, den wir von ihm kennen. Es gab auch so eine Sequenz, wo Cactus und Funk hier einen Billy Gunn in den Käfig aufgehangen haben und dann gab es eben den Headbutt hinterher. Das konnte man schon so machen. Richtig spannend wurde es dann eigentlich erst in der Phase, wo dann eben die Outlaws hier Handschellen ins Spiel gebracht haben und einen Terry Funk an den Käfig gebunden haben. Und Shaggy, da hat es mich gewundert, dass, also man hat es hier auf eine andersartige Art und Weise gemacht, nämlich man hat Terry Funk quasi mit dem Hals hier an den Käfig gefesselt. Und ich fand das richtig gut.
Das sah geil aus, weil es auch mal eine andere Art und Weise war, aber das sah natürlich auch krass und gefährlich aus.
Ich glaube, natürlich.
Terry Funk kannst du es vielleicht mal machen, aber so.
Das war sicher seine Idee.
Mit Sicherheit war das seine Idee. Sowas hat man dabei ansonsten nie sehr häufig gesehen, weil es ja nun wirklich schon hart an der Grenze ist. Aber Terry Funk hat super verkauft und ja, dadurch hatten ja auch Road Dogg und Billy Gunn dann auch Vorteile. Logischerweise.
Genau, zahlenmäßige Überlegenheit, wie sich das irgendwo gehört. Terry Funk konnte sich da nicht befreien. Das war ein krasses Bild, weil er stand ja dann auch wirklich auf dem untersten Seil quasi und hat da balanciert, damit er sich nicht quasi selber stranguliert. Cactus hatte ihn hier und da noch mal so seine Hope-Spots bekommen. Auch da dieses Catapult gegen Billy Gunn, der erst in den Käfig fliegt und dann taumelt und dann quasi in Terry Funk hineintaumelt, der dann, obwohl er gefesselt ist, hier noch einen Schlag anbringen kann. Fand ich witzig und dann ging es auch schon Richtung Finish hier eigentlich. Also da hat versucht ein Cactus Jack hier den Käfig zu verlassen und Markus, da gab es dann auch dann den Eingriff von DX, die dann in Form von Sean Waltman, X-Pac, hier gleich Cactus Jack mit dem Stuhl attackiert haben.
Genau, ich habe halt tatsächlich immer Also wenn ich heutzutage diese Stuhlschläge gegen den Kopf sehe, die da mit voller Wucht durchgezogen werden, da schüttelt es mich immer so ein bisschen, weil man halt natürlich noch weiß, also wie dumm das ist, dass man das gemacht hat, Richtung Gehirnerschütterung und so weiter. Auf jeden Fall war es hier so, dass X-Pac tatsächlich mit dem Stuhl auf Cactus Jack eingeschlagen hat, dazu am Flüchten gehindert hat. Und dann ging es im Ring nochmal zur Sache. Es gab einen Piledriver am Ende auf den Stuhl mit Cactus Jack. Und dann das Cover 1, 2, 3. Die Outlaws haben gewonnen, haben dann gemeinsam mit Triple H und X-Pac noch, ja, nicht nur, also attackiert die Gegner und auch gefeiert. Und das war der Moment, in dem die New Age Outlaws von, ja, Verbündeten zu offiziellen DX-Mitgliedern geworden sind. Also wir haben an diesem Abend also die komplett neue D-Generation X gesehen mit Triple H und China und den neuen Mitgliedern X-Pac und den New Age Outlaws.
Genau.
Und das die Leute haben übrigens dann nach Austin gerufen am Ende, weil die DX ja noch als Heels aufgetreten sind. Das hat dann immer lang gedauert. Das kam ja eigentlich dann fast umgehend der Turn.
Genau, ich habe mich auch gefragt, wie lange das gedauert hat, bis sie geturnt sind, aber das war auf jeden Fall nur noch ganz kurze Zeit danach. Also bei Unforgiven sehen wir noch das Match zwischen Triple H und Owen Hart und eben den New Age Outlaws und LOD 2000. Kurze Zeit danach war dann der Turn da. Ich will noch zwei Sachen hier ganz kurz irgendwie ergänzen. Zum einen, das war ein Spike Piledriver, das fand ich auch ganz wichtig, weil das ja auch der etatmäßige Finisher ist. Und der Roadhog hat den Worm gemacht, bitteschön. Das darf man nicht einfach hier außen vor lassen, dass der mit dem Worm auf Cactus gerollt ist und das Cover dann gemacht hat. Das fand ich witzig. Und ich mochte diese Abschlusspose der neuen DX, die dann auf dem Käfig posiert haben und da wirklich dieses versprochene Chaos angerichtet haben. Das fand ich gut. Shaggy, wie war's bei dir?
Ja, fand ich auch cool. Hat wirklich auch so gepasst. Hat die Show auch nochmal rund gemacht irgendwie, dadurch, dass man ihr Geschichten auch diese über die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen gestrickt hat. Hat Spaß gemacht und das war ja auch eine coole Zeit, die danach dann auch irgendwie folgte für die DX. Also aus dieser wirklich, ja, degenerierten Variante mit Shawn Michaels und Triple H zu einer kleinen Stable, was auch sehr bedrohlich war. Also das war schon ganz geil.
Ja. Das hat auch, wie du richtig gesagt hast, eigentlich hier einen guten Abschluss gegeben. Aber wir haben diese neue Gruppierung. Ja, Markus?
Schade, dass wir nie die Ex gegen NWA gekriegt haben, oder?
Ja, vielleicht hätte man die Tag Team Titel auch vereinen
können. Ja, eben. Champion versus Champion.
Das wäre was gewesen, du. Aber ich finde das schon interessant, wie man das jetzt hier aufgebaut hat. Wie gesagt, wir haben die neu erstarkte DX quasi, wo man gedacht hat, nach dem Abgang von Shawn Michaels, was wird daraus? Hat man so umstrukturiert. Dann haben wir eine Nation of Domination mit einem neuen Anführer The Rock irgendwo dabei. Und dann auch noch die große Fehde mit Vince McMahon und eben Steve Austin. Das sind schon drei Fehden oder drei Geschichten, wo ich sage, ja, interessiert mich. Finde ich gut. Und jetzt schalten wir rüber zur WCW Nitro. So, da haben wir nämlich dann den großen Main Event. Es ist Zeit. Das erste Main Event Match. Und da haben wir dann ja Sting und Lex Luger gegen Kevin Nash und den Mystery Partner. Hier ist es dann so, dass der Mystery Partner, naja, der greift dann schon beim Entrance von Sting und Lex Luger an. Und das ist Surprise. Es ist Randy Savage. Und Markus, auch hier eine sehr lange Dominanzphase, gerade gegen Leute wie Sting und Lex Luger. Sie sind ja in den ersten vier Minuten hier nur verhauen worden.
Was für mich total untergegangen ist, in der ganzen Sendung, Sting war World Champion.
Ja.
Ne? Also das war völlig überraschend. Der hat ja an sich als World Champion überhaupt keine Rolle gespielt an diesem Abend. Also er dreht sich um alle anderen, nur nicht um Sting.
Ja, aber nicht mal in diesem Match, wo er dabei war, hat er eine Rolle gespielt.
Ja, also interessant war diese Attacke von Savage und Bobby Heenan meinte, das heißt aber jetzt nicht, dass er Nashs Partner ist. Da dachte ich mir nur, doch. Und es war ein wildes Durcheinander, dieses ganze Match. Es war kein richtiges Match und es kam da zu einer Prügelei von Hollywood Hogan und Sting außerhalb des Rings. Also Hogan hat eingegriffen und hat tatsächlich ja dann auch sogar dem Nash zum Sieg geholfen. Nicht zuletzt, weil Nash, der befand sich im Torture Rack von Luger und dann kam unser Freund E. Harrison Leslie, der Disciple, und hat dann den Lex Luger attackiert, woraufhin dann Nash doch noch siegreich davon sich stehlen konnte. Also interessanterweise haben also hier Hogan und Nash im Hinblick auf den Spring Stampede Pay-Per-View doch noch ein bisschen zusammengearbeitet.
Ja, aber nicht nur attackiert, sondern er hat ja wirklich den Stunner, den bekanntesten Stunner wahrscheinlich, den es überhaupt gab zu der Zeit, gezeigt. Und der hat gereicht, also der Stunner von Disciple gegen Luger hat gereicht, um damit Nash einen Luger pinnen kann. Das muss man auch sich auch mal so auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, Ja. Also ich fand auch, dass es sehr merkwürdig gewesen ist, wie man hier auch, also Sting ja sowieso, auch ein Lex Luger wirkten hier, also waren beide nur Nebendarsteller. Ne? Und so seinen Champion hier abzuwatschen, ich meine, Sting sollte bei Spring Stampede dann auch seinen Titel gegen den Macho Man Randy Savage dann verlieren, auch in einem sehr kurzen Match mit knapp 10 Minuten. Aber das wirkte hier alles schon ein bisschen sehr merkwürdig. Und ein Sting steht hier auf jeden Fall komplett im Schatten dieser NWO gegen NWO Storyline.
Übrigens, ich finde Sting ziemlich überbewertet, rückblickend.
Ja, weiß ich nicht, aber ich sag mal, er war auf jeden Fall deutlich unterhaltsamer als sehr, sehr vieles, was da die zu der Zeit die NWO gemacht hat.
Nein.
Okay.
Piper ist übrigens auch noch aufgetaucht, das sollten wir noch erwähnen, weil er hat dann mit Hogan sich geprügelt und es kam dann eine Werbepause und die haben sich zeitgerecht zur Werbepause haben sie sich erstmal rausgeprügelt, die beiden, wollten wahrscheinlich einfach nicht arbeiten während der Werbung, weil dann, als die Werbung vorbei war und der Main Event anstand, da haben sie sich dann wieder in die Halle geprügelt.
Also Zufälle gibt's, oder?
Ja, das fand ich total unglaubwürdig, ehrlich gesagt.
Ja, die haben sich ausgeprügelt, haben da eine kleine Pause gemacht, haben sich hingesetzt, kurz unterhalten, Teechen
Zigaretten getrunken. Geraucht.
Wahrscheinlich Zigarette geraucht. Die haben Vitamine genommen, gebetet und
das reicht dann, diese 5 Minuten reichen auf jeden Fall für das. Ja, Shaggy, Main Event Time, Hogan gegen Piper. Ein Technikfeuerwerk.
Technikfeuerwerk und auch hier, ich kann's schon mal vorwegnehmen, gab es den Stunner von Disciple. Und spätestens da wussten wir, der ist ja noch besser als der Stunner. Das ist nämlich, du hast es schon ein paar Mal gesagt, die Apocalypse.
Genau, wenn schon, denn schon.
Damit meine ich nicht den größten DC-Bösewicht, nein. Damit meine ich wirklich die Variante des von Ed Harrison Leslie des Stunners.
Wir sollten mal hier 2x5 die 5 schönsten Stunner-Varianten von E. Harrison Leslie besprechen.
Check. Absolut, die waren alle in dieser Show.
Ich frage mich gerade, ob ich 10 Wrestler zustande kriege, die den Stunner mal benutzt haben.
Ja, der Disco hatte den später auch noch als Finisher.
Genau.
Ja.
Kevin Owens,
ganz aktuell, ja.
Ed Leslie, der Disciple.
Der Booty Man.
Der Booty Man hatte den nicht benutzt.
Das war auch nur Spaß.
Aber er war E. Harrison Leslie an diesem Abend, das gilt auch noch.
Das zählt für 2. Ja, ansonsten hier das Match. Auch hier mir ist aufgefallen, dass ein Piper gerade in der Anfangsphase auch wieder sehr, sehr dominant da gewesen ist und hat hier wirklich auch viel genosellt und immer wieder gesagt, hier komm Hogan, komm her. Und Markus, eigentlich war es dann immer wieder das Eingreifen vom Disciple, was hier für ja Vorteile für Hogan gesorgt hat, oder?
Ein Match war einfach scheiße. Also Roddy Piper war ein toller Wrestler. Ich mochte ihn immer gerne. Super charismatisch, auch die Matches immer unterhaltsam. Aber Roddy Piper bei WCW, damit wurde ich nie warm. Ich finde, die Matches waren stinklangweilig, die Promos haben keinen Sinn ergeben. Das war für mich so wirklich die schlechteste Phase von Roddy Piper. Und ich fand dieses Match so langweilig. Ich habe auch nicht mehr richtig aufgepasst, wenn ich ehrlich bin. Weil das hat sich so gezogen und auch beim Publikum war, finde ich, die Luft total draußen. Und es war einfach stinklangweilig und nein, furchtbar.
Ja, also Hogan hat versucht zu betrügen, wo es geht. Es gab Low Blows, es gab ganz viel Kratzen, Beißen und ein paar Schläge noch mit dazu. Piper hat irgendwann versucht, den Sleeper Hold anzusetzen, den gefürchteten Sleeper Hold, der ja schon mal dafür gesorgt hat, dass hier Hogan eingeschlafen ist und dass Piper gewonnen hat.
Kein Wunder bei dem Match. Hat er bei mir auch geschafft.
Genau. Und dann gab es auf jeden Fall das Eingreifen vom Disciple. Und obwohl sie sich vorher schon rund um den Ring und ich weiß nicht wohin geprügelt haben, gibt's ein DQ. Und ja, es gibt die Apocalypse natürlich, aber ja. Ja, natürlich. Ja, und dann kommt aber auch noch hier die Geschichte mit Kevin Nash, wird hier noch fortgeführt. Der kommt natürlich dann nochmal zurück und hält, was auch total sinnlos ist, einen am Boden liegenden Piper hier nochmal hoch, damit Hogan zuschlagen kann. Und natürlich weicht der angeschlagene Piper aus, sodass Hogan Kevin Nash trifft. Kevin Nash ist auch hier wieder mächtig am Sicken, wie man in Köln so schön sagt. Droht Hogan, die Träger kommen runter und am Ende kommt dann eben der Giant zum Ring und macht hier den Save und klärt den Ring. Es gibt noch ein bisschen Schubserei zwischen Nash und Hogan. Der Disciple ist irgendwo dazwischen. Und es gibt ein bisschen Trash-Talk über längere Distanz zwischen Nash und Hogan. Und damit ist der Abend und die ganze Geschichte hier erstmal gelaufen. Also, schwere Kost zum Ende dieser Nitro-Ausgabe. Und ich weiß gar nicht, Shaggy, willst du noch was zu diesem Match sagen?
Nee.
Okay, Markus hat gerade schon...
Wusstet ihr eigentlich, dass Sting der World Champion war? Ich möchte es nochmal gerne sagen. Also, das ist unfassbar.
Ja. Und dann können wir hier, glaube ich, dann auch zum Fazit kommen. Also, Shaggy, wie hast du hier Nitro und Raw im Vergleich gesehen?
Ich habe es ja schon vorhin im Chat bei uns geschrieben und am Anfang auch direkt schon mal gesagt, dass ich mit Raw sehr, sehr gut leben konnte und auch so Sachen wie den New Midnight Express auch irgendwie gefeiert habe oder ein Steve Blackman. Irgendwie auch die kurzen Sachen da sehr unterhaltsam waren. Hier war Nitro hingegen war wirklich zäh. Da waren wirklich ein paar zähe Momente, ein paar langweilige Momente, wenig Highlights, wie ich finde. Also, und das einzige große Highlight, an das ich mich erinnern konnte, war auch nicht so groß, wie ich es in Erinnerung habe. Das war die Liste von Jericho. Also wir hatten schon schlimmere Nitros, aber Raw gehört auf jeden Fall zu den besseren Shows, die wir besprochen haben hier in diesem Format, wie ich finde.
Markus, was sagst du dazu?
Ja, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber 3 Stunden für eine wöchentliche Wrestling-Show sind einfach viel zu lange. Auch wenn man die meisten Stars hat oder vermeintlich.
Alle Stars,
ganz genau. Ich fand Nitro nicht schlimm. Ich fand, das konnte man sich, bis auf die Main Event, konnte man sich das auch gut anschauen. Ich fand tatsächlich vereinzelt das Wrestling sogar besser bei Nitro. Da gab es zumindest dieses Disco Inferno Match und dieses Benoit Booker T Match, was in Ordnung war. Ich finde, das Wrestling an sich war jetzt bei Raw überhaupt nichts. Was aber auch bei der Wochenshow wiederum für mich nicht so schlimm ist. Tatsächlich fand ich Raw natürlich unterhaltsamer mit dieser Austin-Geschichte und auch was da sonst noch in die Bahnen gebracht wurde, also die Neugründung der DX und so weiter. Da war schon einiges los und das war halt, muss man ja ganz ehrlich sagen, Raw war auch Vince Russo auf seinem Höhepunkt. Der hat damals die Shows geschrieben mit Vince McMahon gemeinsam, aber ein Großteil hat schon auch der Russo gemacht, der auch später, der hat bei uns auch schon sein Fett wegbekommen. Also ich möchte ihn jetzt auch mal explizit loben, um auch fair zu sein. Also hier hat man schon gemerkt, warum Raw Nitro damals den Rang, ja, ich wollte sagen langsam, aber es war gar nicht so langsam, das ist ja vorher schon erzählt, also eigentlich relativ schnell dann den Rang abgelaufen hat. Trotzdem konnte man sich an sich beide Sendungen anschauen. Aber wenn man halt sieht, dass man bei WCW Roddy Piper gegen Hulk Hogan in den Main Event stellt und den World Champion komplett vergisst, sag ich mal, und zum Beispiel so ein Jericho in der ersten oder zweiten Stunde verheizt, anstatt dem auch mal ein bisschen mehr zu geben, dann wird auch deutlich, woran WCW da zu dem Zeitpunkt auch gescheitert ist. Weil zum Beispiel so, man konnte meiner Meinung nach schon sehen zu dem Zeitpunkt, dass dieser Chris Jericho auf jeden Fall mehr ist als nur so eine Witzfigur. Oder auch ein Raven. Ich fand Raven sehr gut in der Sendung. Ich fand DDP super in der Sendung. Also es gab schon noch Highlights, aber ja, man sieht, warum es eben zu dem Zeitpunkt langsam, warum der Zug langsam ausgerollt ist, sagen wir so.
Genau. Und was mir auch hier bei der WCW so ein bisschen gefehlt hat, war halt eben wirklich diese großen Momente und auch ein wirklich großer Abschluss. Also es hat sich irgendwie alles angefühlt wie so ein bisschen so eine Werbeshow, dass man immer einschalten muss. Und das bewegt sich alles sehr, sehr langsam. Und das hat mich eben auch massiv gestört. Raw war keine Wrestling-Show im Sinne von, es gibt wirklich viel Wrestling, sondern ich fand's extrem unterhaltsam in Sachen Charakteraufbau, Fädenweiterführung, Neuausrichtung fast schon des gesamten Produkts. Und das ist dann eben auch genau das Gegenteil von dem, was bei der WCW passiert ist. Da hat man eher das Gefühl gehabt, dass man eben hier und da einfach noch fast einen Schritt zurückgegangen ist, beziehungsweise stagniert ist. Und deswegen ist auch hier für mich eindeutig der Sieger WWF Raw an diesem Abend gewesen. Nicht nur, weil die Show sich einfach kürzer angefühlt hat, weil sie kürzer ist, aber weil auch einfach die Eckpunkte quasi besser gesetzt gewesen sind. Und hier bei Nitro, ich hätte die 2. Stunde nicht sehen müssen und hätte fast nichts verpasst, mal von Raven abgesehen. Aber ansonsten war da sehr, sehr viel Füllmaterial dabei, was keinerlei Belang gehabt hat. Und das hat mich dann auch sehr, sehr gestört einfach. Und dann haben sich auch diese 3 Stunden oder 2,5 Stunden, die es dann auf dem Network sind, haben sich dann sehr lang angefühlt, muss ich sagen. Da habe ich mich bei Raw deutlich besser unterhalten gefühlt. Und im Nachgang ärgere ich mich darüber, dass man aus der Hart Foundation Reunion hier nichts gemacht hat. Ich kann mich auch an diese Szene überhaupt nicht mehr erinnern. Deswegen, Markus geht's ja genauso.
Ja, absolut. Also das ist unverständlich, wirklich. Also, Man hat hier so viele Möglichkeiten gehabt. Man hätte mit Raven mehr machen können. Man hätte mit, ich sag's gerne nochmal, mit Jericho mehr machen können. Man hatte hier die Hart Foundation mehr oder weniger komplett im Kader mit Chris Benoit, weil das ist eine super Verbindung gewesen. Man hatte ja einen super Kader, wenn du dir das anschaust. Also man hätte ja, wenn ihr euch das anschaut, man hätte so viel mehr machen können. Also es ist wirklich, das, es ist schon sehr lange her, aber es ist noch immer traurig irgendwie, finde ich, weil es hätte, also WCW, da wäre noch sehr viel mehr gegangen.
Auf jeden Fall. Talent ist ja da. Auch junges Talent ist ja da, aber ist eben da wirklich ja blockiert worden, geradezu in seiner, ja, in seinen Möglichkeiten. Und dann hätte man eben auch noch mit, selbst mit den Veteranen, die da gewesen wären, hätte man ein interessantes Programm fahren können, anstatt das, was man jetzt hier über lange Zeit gemacht hat. Aber ich glaube, dann können wir hier auch den Deckel drauf machen. Shaggy, willst du noch was sagen?
Ja, ich möchte mal sagen, als ich mir da mal Nitro angeschaut hatte, in Vorbereitung zu diesem Podcast, habe ich gedacht, boah, und dann auch noch drüber sprechen, anschauen war ja schon schwierig. Muss ich sagen, ja, so im Nachhinein ist es natürlich immer dann schön, mit euch zumindest drüber zu sprechen. Also es ist ja wirklich so, dass ich gedacht habe, boah, ich will nicht noch mal drüber sprechen, das hat mir schon gereicht, es anzuschauen. Aber wenn man mit netten Leuten darüber sprechen kann, die man auch mag, dann wird es auch schön. Und Olaf war ja auch noch dabei.
Ich spreche sehr gern mit euch drüber. Ich würde gern mit euch weiter drüber sprechen, ohne es mir anzuschauen. Da muss man noch irgendwie
eine Lösung finden. Das wäre eine total super Idee. Ich meine, letzten Endes hätten wir bei der Nitro-Episode fast das Gleiche sagen können wie bei der letzten Nitro-Episode.
Genau. Und ich bin mal gespannt, was wir uns dann in der nächsten Ausgabe für Shows hier aussuchen. Und ich habe ja schon gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare oder schickt uns an fragen@headlock.de, wer die nächste Ausgabe von Head-to-Head hier aussuchen darf. Wer darf hier den Kampfabend bestimmen? Shaggy, Olaf oder Markus? Da bin ich sehr gespannt drauf, was dabei rauskommt. Und dann losen wir irgendwie aus oder so.
Shaggy. Also es kann nur eine richtige Antwort geben.
Aber dann kommt irgendwie sowas 2001. Das ist auch was Erschreckendes.
Wenn ich das aussuche? Ja. Nee. Ich würde mir tatsächlich 2002 aussuchen. Und ratet mal, warum?
Weil es da kein Nitro gibt?
Ganz genau. Aber gab es ja schon 3 Stunden Raw?
Nein.
Nein? Nee. Okay, sehr gut.
Naja, auf jeden Fall schreibt uns gerne mal, wer hier den nächsten Kampfabend aussucht.
Man könnte tatsächlich mal diese Monday Night Raw Folge anschauen, wo am Ende Buff Bagwell gegen Booker T den Main Event gesprochen haben.
Ganz genau so.
Oh, das ist ganz schlimm. Und ich weiß noch, dass ich damals ganz heiß auf diese Phase gewesen bin. Naja, ich wollte auch eh noch mal einen Invasion-Podcast machen, muss ich mal dazu sagen.
Jetzt könnten wir, da könnten wir auch über das tolle Match von Olafs Lieblingstag-Team Chronic gegen Undertaker und Kane sprechen.
Oh ja, das war auch eine Prügelei.
Chronic. Fand ich gut. Kann ich nichts gegen sagen. Genau. Das waren Crush und Adam Bomb. Also viel besser geht's nicht mehr.
Das ist richtig. Die verwechselst du wenigstens nicht auch noch.
Das ist richtig. Obwohl die ziemlich ähnliche Vornamen haben.
Das ist richtig. Aber einer hat ein Y.
Ja. So sieht's aus. Aber ich glaube, bevor wir hier noch weiteren Schwachsinn reden.
Nein, der eine hat wirklich ein Y.
Crush mit Y? Ja. Krish?
Genau. Krish.
Adam. machen wir hier den Deckel drauf. Ich sag wie immer, Dankeschön Markus, Dankeschön Shaggy, Dankeschön euch da draußen fürs Zuhören, fürs Supporten und ich hoffe, ihr hattet wieder mal Spaß mit einer Reise zurück in den Monday Night War. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss. Ihr dürft auch tschüss sagen.
Tschüss.
Steve Blackman.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.